Hallo, hier ist Football Quark, diese Woche mit der Division Preview der NFC North. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber zu dieser Division Preview der NFC North, also der Detroit Lions, der Chicago Bears, der Minnesota Vikings und der Green Bay Packers, sitzt Tobias Dannenberg. Hallo.
Moin, und es hypt. Diese Preview-Folgen, wir kommen immer näher. Immer. Bald ist wieder Football.
Aber bist du schon hyped in dem Sinne, dass du sagst, so, ja, also ich will jetzt, dass das. Funktioniert. Ich fühle mich gerade so, als würde ich wieder Fußballmanager spielen und mir so Teams zusammensuchen und denken so, ja, den hätte ich da gerne und den da, da fehlt doch das und das und da. Jetzt versuche ich doch mal mit dem AC Parma die italienische Meisterschaft zu holen.
Ja, ne, ich finde ja, aus dem Modus sind wir eigentlich wieder raus. Also das waren so diese unsere Lieblingsspieler-Folgen und Redraft, ja. Und so. Das war so dieses, ja, ich spiele Madden und bastel mir mein Team zusammen.
Ja, ja, aber jetzt bin ich gerade in dem Moment, wenn du bei Fußballmanager eine Saison startest, musst du ja dann erstmal auswählen, mit welcher Mannschaft du spielen willst. Und dann guckst du erstmal durch, die haben da die Talente, die haben eine ausgebaute Jugendarbeit.
Okay, in dem Modus bist du, also du bist, okay, ich weiß, was du meinst. So in der Vorläuferphase.
Ja, genau.
Also schon die Season im Blick. Ja. Aber du willst noch nicht unbedingt, dass die Season kommt, weil man will sich erstmal mit dem Material auseinandersetzen.
Machen wir uns nichts vor. Ich würde mir jetzt erstmal das Kicker-Sonderheft kaufen oder die Saisonausgabe vom Touchdown 24. Die bringen ja, das ist jetzt richtig harte Schleichwerbung. Nee, Kicker-Sonderheft und so weiter, wo alle Sachen und Steckbriefe und so weiter noch drin sind, habe ich mir als Kind immer geben lassen, weil das hat damals schon 8 € gekostet, hatte ich nicht.
Also bist du wie ich, so manchmal ist das Drumherum noch spannender als das eigentliche Event. Also das Drumherum, die Teams an sich, wie sind sie aufgebaut, wie gut werden sie sein, als dann die eigentlichen Spiele.
Ja, so, genau. So. Und das ist gerade für mich so, das ist meine NFL, mein NFL-Feeling gerade, aber ich freue mich, dass wir diese Previews durchsprechen, weil so ist man auch immer auf einem guten Stand und die NFC North ist ja wirklich spannend. Da passiert ja tatsächlich was.
Ja, und man vergisst dann doch relativ viel über die Zeit, wo kein Football ist. Wo man sich so denkt, wenn man die Teams durchguckt, ach ja, der ist da, ach ja. Und der war vielversprechend. Stimmt, den haben die gedraftet vor 2 Jahren. So, also das ist wieder so ein bisschen. Der könnte jetzt ein Breakout-Player sein. Fand ich damals schon. Stil
natürlich
gewesen.
Natürlich fand ich das damals schon.
Naja, also du weißt, was ich meine, wo du so gesagt hast, der Viertrunden-Pick war doch ein Stil, so im Draft, bist total gehypt, geil, dass sie den gedraftet haben. Dann natürlich, weil Viertrunden-Spieler, hast du die ersten beiden Jahre nichts von ihm gehört, hast ihn vergessen. So, und jetzt ist der Moment, wo du dann, stimmt.
Du sagst, das ist ein Breakout-Spieler sein. Ist das der Ben Bartsch-Moment?
Ist der Ben Bartsch-Moment.
Division 3, wir haben ihn gehypt im Draft 2020. Viertrunden-Pick, Starting Guard der Jacksonville Jaguars. Bam.
Ja, genau sowas. Und so eine Spieler entdeckst du hier gerade wieder, wenn du dich da in diese Teams reinarbeitest. Das macht Spaß.
Ja,
echt? Schon nerdy, aber ja.
Ja, gut, aber das sind ja auch Nerd-Podcasts. Ne? Ja, eben. Also ich glaube, diese Division-Previews sind keine Podcasts, wo man so in den Sport reinfindet, so, sondern das ist schon, da hast du schon Bock auf zumindest ein Team.
Ja, und du musst schon drin sein.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nach der Preview hier ein bisschen gehatet werde. Muss ich leider sagen.
Ja.
Ja. Mhm. Also Tobi und ich haben sich auch schon ein bisschen ausgetauscht, weil es ist so, dass wir das vorbereiten, uns gegenseitig dann auch ein paar Nachrichten schicken und dann schon mal ein bisschen austauschen in irgendeiner Form. Und ja, es gibt Diskussionspotenzial in dieser Division.
Das Ding ist, es kann halt nicht jedes Team einen Winning Record haben. So, es ist einfach so. Und das ist ja das Schöne an der NFL. Dann ist ein Team halt im Rebuild und nicht einfach nur Kacke.
Ja,
so,
genau.
Wie beim Fußball. Ja gut, okay, das spielt halt also maximal. Also das, worüber man sich freuen kann, ist der Klassenerhalt, aber im Normalfall steigen wir halt wieder ab. Ja. Halt, spielen immer. Wir werden jetzt nicht auf einmal deutscher Meister. So, und das ist doch das Schöne. Und ein Rebuild macht ja auch Spaß. Also ich finde, also ein Rebuild, du kennst den nicht als Patriots-Fan, ist mir klar, aber kann auch Spaß machen.
Nee, unsere Rebuilds gehen halt einfach nur ein bisschen schneller.
So. Ja, okay.
Klar. Oder dauern jetzt, ich habe bei den Patriots ein bisschen Angst, dass wir jetzt in so eine Range, in so eine Phase kommen, wo man immer so so 7 bis 10 Spiele gewinnt, aber nie wirklich schlecht, aber nie wirklich gut ist. Aber,
also nicht so richtig abstürzt und nie in diesen kompletten Rebuild kommt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Aber egal, hier geht es nicht um die Patriots, hier geht es um die NFC North. Wir starten im normalen Modus, das heißt, ich mache 4-2, du machst 3-1 der des vergangenen Jahres. Das heißt, du kümmerst dich um die Chicago Bears und die Green Bay Packers, ich kümmere mich um die Detroit Lions und die Minnesota Vikings.
Das klingt immer so, als wenn ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen, du fängst ja schon mal an.
Ja, ja, so ungefähr. Und dann, ich labere jetzt einfach so lange so einen Monolog hin und her, bis Tobi sich hier wieder hinsetzt.
Ja, ja, genau.
So, wir starten einfach mit den Detroit Lions. Detroit Lions, letztes Jahr 3-13, aber hast du jemals ein sympathischeres 3-13-Team gesehen?
Hey, ich würde mich nicht als Lions-Fan bezeichnen, sondern sehr, als sehr neutraler Beobachter von dem, was Detroit so macht. Aber als Amon Ross St. Brown diesen Touchdown gefangen hat, womit sie ihren ersten Sieg geholt haben, bin ich ausgerastet von Bernd. Wow, nice! Was mich so gefreut hat für diesen ganzen Haufen um Dan Campbell herum. Richtig nice.
Richtig. Und wie sehr wurde Dan Campbell vor der Saison einfach belächelt? Man hat ihn nicht ganz ernst genommen, man hat seine Interviews noch nicht ganz verstanden in irgendeiner Form, was für ein intelligenter Typ der ist. Und jetzt muss man halt einfach sagen, also das geht um diese, ihr müsst auf Schienbeinhöhe blocken Thematik.
Naja,
und ihr müsst so tough sein, ihr müsst tough sein. Er wirkte oldschool, ohne wirklich oldschool zu sein. Er hat dieses Team aber emotionalisiert und das sehr, sehr cool. Er hat ein untalentierteres Team, was vorweg als sehr untalentiert eingestuft wurde, zusammengehalten. Und diese Lions haben durchgehend gekämpft, haben im Endeffekt nur 3 Siege geholt, aber sehr viele Sympathien für sich gewonnen. Und was jetzt positiv in der Offseason war, sie haben eigentlich keinen, der relevant war, Trey Flowers war nicht relevant, verloren.
Ja.
Und
spricht ja auch für Campbell und die Organisation.
Richtig, spricht für Campbell. Dann hatten sie, kann man jetzt schon sagen, zumindest potenziell einen richtig guten Draft. Ja, Aiden Hutchinson ist wohl die safeste Nummer gewesen. Jameson Williams, Malcolm Rodriguez.
Ach ja, stimmt. Da siehst du, der Hype, der ist bei mir schon wieder verflogen.
Ja, bin immer, der ist tatsächlich wiedergekommen. Aber du hast auch so Leute wie Mike Hughes und Jet Charko heute. Also du hast an sich schon wieder eine Offseason gehabt, wo du gesagt hast, so ja, okay, doch wer. Also auch Spieler, die sich beweisen wollen, kommen jetzt in eine Situation nach Detroit, wo man sagt, okay, hier können wir uns beweisen. Wenn wir zur Offense gehen, ne, die war letztes Jahr Platz 25 und im Pass sogar auf Platz 18, also gar nicht so wild. Aber wenn ich mir jetzt sozusagen mir diese Offense einfach nur angucke und sage Quarterback, Running Back, Receiver, Tight End, O-Line, dann ist meiner Meinung nach Quarterback schon die Schwachstelle. Und hier kommen wir zu Jared Goff. Ja. Jared Goff, Tim Boyle und David Bluff, das ist der Quarterback-Room. Jared Goff ist nicht Elite, er ist ein Game-Manager, er ist nicht mal ein Game-Manager-Plus, er ist ein Game-Manager. Er weiß, was er kann, er macht wenig Fehler. Ich glaube, dass er diese Offense bis zu einem gewissen Grad führen kann, aber auch eben nur bis dahin und dir nicht mehr gibt als das. Er kann dein System umsetzen. Er limitiert, finde ich, aber diese Offense. Weil diese Offense gefällt mir richtig gut. Seine beiden Backups haben kein Starter-Potenzial in irgendeiner Form und sind auch keine Talente mehr in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ich baue hinter ihm irgendwen auf. Das heißt, man muss sich in diesem Jahr klar werden, ist Jared Goff mein Starter oder nicht? Oder schaffe ich es, einen jungen, talentierten Quarterback im Draft zu kriegen, den ich dann hinter ihm aufbauen kann oder nicht?
Ja, aber auf jeden Fall der perfekte Brücken-Quarterback bei der schwachen Draft-Class.
Definitiv.
Dieses Jahr, ne? Und also dafür wirklich gutes Timing, Jared Goff im Kader zu haben.
Und er hat letztes Jahr auch gut gespielt. An ihm lag es nicht, dass sie nur 3 Spiele gewonnen haben. Es hat irgendwo am Talent gefehlt. Aber Jared Goff war für mich eine positive Erscheinung. Man muss jetzt aber gucken, wie weit kann Jared Goff dich bringen. Wenn wir auf Running Back gucken, der Andrew Swift und Jamal Williams, gefällt mir richtig gut. Der Andrew Swift, also wenn der in der zweiten oder dritten Runde bei uns in der Fantasy League da ist, würde ich ihn wahrscheinlich nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also der wird ordentlich Carries kriegen.
Absolut.
Und machen wir uns nichts vor, Detroit wird ein Run-Heavy-Team.
Eben. Und von daher, und auch Jamal Williams als Backup, gefällt mir gut. Also da können wir gar nichts sagen. Wenn wir uns auf die Pass-Catcher an, wenn wir jetzt wieder Wide Receiver und Tight Ends zusammenfassen, dann haben wir auch hier eigentlich eine richtig gute Truppe. Wir haben mit TJ Hockenson einen Top 5, Top 6 Tight End in der Liga.
der noch so ein bisschen zeigen muss, dass er ist.
Also genau, also man muss das noch zeigen. Richtig, also wir sind, also ich, bei mir ist er auch nur Top 6. Für mich sind Kittle, Kelsey, Waller, Pitts und Andrews besser. Aber dann kommt Hockenson. Aber er könnte sozusagen in diese Top 5 kommen, weil er ist ein richtig guter Spieler. Und letztes Jahr hast du nur Amon-Ra St. Brown gehabt, wo wir uns die ganze Saison über gestritten haben, ist er eine 1 oder nicht. Für mich ist er immer noch keine 1, aber er ist der beste Slot, den du haben willst.
Ja.
Und das kann er richtig gut. Und zusätzlich hast du jetzt Marvin Jones durch DJ Chark ersetzt, der jetzt halt auf einem Prove-It-Deal ist. Und DJ Chark, wenn er fit ist, ist er richtig, richtig gut.
Ist dann deine 1
in diesem Szenario. Ist dann halt wirklich die 1. Und zusätzlich bist du das Risiko eingegangen, dass du einen verletzten Spieler gedraftet hast mit Jameson Williams. Aber Jameson Williams hat das Potenzial, der beste Receiver des Drafts zu werden. Und der sollte eigentlich trotz der Verletzung relativ früh weggehen. Ist er ja auch im Endeffekt.
Ist er auch.
Aber nur nicht als erster Receiver.
Ja.
Und trotzdem hat er halt das Potenzial, da der Beste zu sein. Das heißt, diese Waffen sind auch im Vergleich zum letzten Jahr besser geworden. Und das Ganze, wenn wir die Offense abrunden, kommt hinter die Stärke dieses Teams. Weil egal, wie schlecht man letztes Jahr die Lions geredet hat, über die O-Line hat nie einer gezweifelt. Und selbst PFF hat diese O-Line auf Platz 3. Noch vor Tampa Bay, noch vor einer fitten Green Bay-Line. Und da muss man sagen, Decker und Penei Sewell hat sich richtig gut entwickelt. Decker ist ein guter linker Tackle geworden. Frank Ragnow, einer der besten Center der Liga.
Top 3.
Ja, und mit Vettey und Jackson auf Guard kann man jetzt auch nichts mehr sagen. Und natürlich haben die Lions nicht O-Liner 7 und 8 noch auf Starter-Potenzial. Aber wer hat das?
Ja, das hat ja niemand. Aber wie, ich meine, ist das nicht der perfekte Rebuild? Wo beginnst du idealerweise ein Rebuild? Was baust du zuerst auf?
Ja, eine O-Line.
Ja, also Offense, O-Line und Defense auch immer von den Lines ausgehend. Ja. Ne? Und in dem Fall, ich meine, Top 3 O-Line.
Ja. Richtig, du hast eine Top 3 O-Line mit jungen Spielern oder mit mittlerweile erfahrenen Spielern, die aber noch jung genug sind, dass sie noch wirklich 4-5 Jahre auch zusammen zocken können. Und diese Offense von den Waffen her, vom Tight End her, von den Receivern her, vom Running Back her, hinter dieser O-Line, wird limitiert vom Potenzial von Jared Goff.
Ja, aber ich finde trotzdem in der Situation, ist es okay, dass Jared Goff gerade da ist.
Genau, es ist genau in der Situation, der hat das letztes Jahr gut gemacht, aber diese Offense mit Derek Carr ist Top 10.
Das stimmt, ja, das stimmt. So. Du kommst noch nicht so leicht an den Derek Carr ran.
Genau, das ist halt der Punkt. Aber sozusagen selbst mit einem Nicht-Elite-Quarterback, sondern einfach nur mit einem Top-12, Top-11-Quarterback, wäre diese Offense Top 10.
Aber ich meine, Jared Goff war ja auch mal
ein Ergebnis des Projekts mit Sean McVay. Und Sean McVay hat ihn abgegeben, weil er mit ihm nicht weitergekommen ist.
Genau, aber ich will nur sagen, er hat es auch, na gut, nein, ich will jetzt nicht sagen, er hat es geschafft, ein Team in Super Bowl zu kriegen, weil das war eine starke Defense und ganz viel damals noch. Ja, den gab es mal, Todd Gurley. Ja. Von daher bringe ich das Argument jetzt nicht. Aber jetzt Jared Goff im zweiten Jahr in Detroit, in diesem System, unter diesem Coach, wird auch vielleicht potenziell auch besser als letzte Jahr.
Kann aber auch komplett implodieren.
Kann, und auch, sagen, kann auch.
Also, dass er sozusagen diese ganze Offense sozusagen davon abhält, wirklich zu funktionieren. Und wir irgendwann davon reden, wie in Denver. Ja, Detroit ist ein Quarterback davon entfernt, richtig gut zu sein.
Also meinst du, irgendwann ist das Frustlevel dann so hoch, auch im Coaching-Staff, dass man sich denkt, oh, wir könnten, aber wir haben halt Jared Goff. So, ne?
Genau.
Und ich glaube, letzte Season gab es ein paar Mal diesen Moment. Also, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also, da gab es auch Kritik. Dan Campbell ist halt keiner, der das so offen vor den Medien äußern würde, weil dazu ist er zu sehr Players Coach.
Aber er hat es offen geäußert. Er hat gesagt, Jared Goff muss sich steigern.
Aber genau, das hat er gesagt.
Hat er aber dann auch gemacht.
Hat
er auch gemacht. Also diese Offense.
Er hat zumindest seine Fehler minimiert.
Ja, und darum geht es ja im Endeffekt auch manchmal. Aber diese Offense, die hat sogar auf Receiver, hat sie sogar mit Khalif Raymond und Josh Reynolds sogar Tiefe. Also,
genau, die sind nämlich zurückgekommen.
Die sind zurückgekommen und das passt alles. Also, das für mich, diese Offense vom Potenzial her, geht so weit, wie Jared Goff sie tragen kann und wird nur einzig und allein vom Quarterback limitiert. Ansonsten gefällt mir diese Offense richtig, richtig gut. Natürlich ist DJ Chark kein Elite-Outside-Receiver, aber er ist gut. Amon-Ra hat eine Bomben-Rookie-Saison gespielt und wird auch eher noch besser.
Ja.
Jameson Williams.
Vor allem ist er jetzt eben nicht die Fake-Eins, die falsche Eins, sondern er kann wirklich in seiner eigentlichen Rolle aufgehen. Und er war letztes Jahr schon gut in einer Rolle, die vielleicht nicht unbedingt seine ist.
Richtig. Und dazu hast du noch Williams, den ich gut finde, und Hockenson, der auch sozusagen, selbst wenn er nur der sechstbeste Tight End der Liga ist, dann hast du den sechstbesten Tight End in dieser Liga.
Ja.
Also auch da eine Waffe.
Du hast Swift, der auch Bälle fangen kann, hat er auch gezeigt.
Ja.
Ne?
Das ja,
ist auch ein Three-Down-Back und im Passing-Game.
Ein All-Around-Back.
Ja. So.
Also du hast da wirklich eine Menge, Menge Potenzial, wo ich, wenn ich an die Lions denke, nicht unbedingt dran gedacht hätte. Die Offense gefällt mir richtig gut.
Ja.
Was mir nicht so gut gefällt, die Defense. Und das ist leider auch der Übergang. Die waren letztes Jahr schon nicht gut mit Platz 31. Waren gerade gegen den Run mit Platz 28 echt nicht gut. Hier müssen wir unterscheiden zwischen Front und Secondary. In der Front glaube ich, dass man einen Step machen kann. Du hast Aiden Hutchinson, der ist Plug and Play. Also so kritisch wie wir immer bei Rookies sind, bei Aiden Hutchinson können wir davon ausgehen, dass er seine 8, 9, 10 Sacks holt.
Ja, weil wenn wurde ja eher sein Upside kritisiert, aber nicht
niemals seine Baseline.
Pro-Readiness.
Genau. Und ich glaube, die beiden Okroras als auch Charles Harris werden es schaffen, mit Hutchinson so viel Pressure zu generieren, dass das richtig was werden kann. Ansonsten musst du halt hier schon wieder gucken, Michael Brockers, ist seine Zeit um oder nicht? Ich sage, vielleicht muss man sich da schon wieder ein bisschen umgucken. Findet man, der Typ ist erfahren und der ist ein Veteran. Keine Frage, der macht wenig Fehler. Aber ja, da musst du vielleicht irgendwann mal drüber nachdenken,
wow,
den Ersatz zu holen. Und
für alle, die gerade gedacht haben, was also wir nehmen im Keller auf und das Fenster ist offen. Und auf einmal steht eine Katze in unserem Fenster, die nicht zu diesem Haus gehört.
Richtig, und die pechschwarz ist.
Oh, sorry, habe ich mich gerade erschrocken. Ja. Ja, jetzt bitte nicht hier reinhüpfen. Wir haben Hunde. Okay.
Das lassen wir auf jeden Fall.
Ja, ey, das ist doch schon ein Podcast, da kann man, nein, bleib draußen.
Ja.
Ja, witzig.
Das kommen wir zum witzig. Thema Michael Brockers. Also Katzenthematik, immer wieder lustig. Aber Michael Brockers mittlerweile, glaube ich, ein bisschen alt. Aber du hast mit Aleem McNeal jemanden, der im Moment ein reiner Run-Stuffer ist. Nicht mehr und nicht weniger, aber vielleicht kann der dir den Upside noch geben. Zusätzlich, wenn du halt über außen jetzt wirklich mal Pressure generieren kannst, über die beiden Okroras, über Aiden Hutchinson, über Charles Harris, der der produktivste im letzten Jahr sogar war. Auf Linebacker sage ich, gefällt mir noch nicht so ganz. Chris Bort und Alex Anzalone. Das gefällt mir noch nicht. Aber was mir gefällt, ist Malcolm Rodriguez. Und ich gehe davon aus, dass im Laufe des Jahres Malcolm Rodriguez auf jeden Fall zum Starter wird.
Ja, das Ding ist, also das klingt ja auch immer so statisch, wenn man sieht so die Starting-Lineup und denkt sich so, ja, okay, wie sind die jetzt? Aber gerade in der Defense wird natürlich noch mehr rotiert. Ne? Und auch gerade, wenn du sagst, so ein McNeal, wenn er am Ende nur ein Run-Stuffer ist, ja, okay, dann kommt er halt bei den Rundowns drauf und macht da seinen Job.
Eben.
Und wenn du dann genug Pass-Rush generieren kannst über außen, das war alles gut.
Und du musst ja auch mal sehen, dann ist er auf jeden Fall Starter. Heißt, ja. Run-Stuffer sind die Starter in dem Moment.
Ja, genau. Also das ist halt auch sein primärer Job. Wenn er in seiner sekundären Fähigkeit nicht ganz so stark ist im Pass-Rush, ja, okay, dann kriegt er halt nicht Big Money. Aber dann ist es halt so.
Ja, aber wie gesagt, sehe hier auf jeden Fall bei dem Kerl noch Potenzial.
Ja, ja.
Glaube, dass sie hier auf dem richtigen Weg sind. Ihnen fehlt aber so Endlevel-Potenzial. Also trotz Malcolm Rodriguez ist Linebacker noch nicht gut besetzt. Und auch die Interior Line, da muss was passieren. Also McNeal muss upsteppen, damit das hier eine gute Front wird. Das ist sie im Moment noch nicht.
Ja, ja.
Ne, trotz Pass-Rush-Potenzial. In der Secondary müssen wir halt auch schon gucken. Du hast mit Ameri Uruvarieri jemanden, wo ich sage, der hat eine krasse Saison gespielt, der hatte 6 Picks letztes Jahr. Hast du von dem was mitgekriegt?
Ja, also auch einer dieser jungen Cornerbacks. Ne, aber wie gesagt, Picks sind nicht alles.
Ja.
Also trotzdem eine krasse Statistik. Du musst erstmal 6 Interceptions fangen. Aber wie viele Yards hast du zugelassen?
Genau, aber du hast jetzt...
Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Du holst jetzt aber mit Mike Hughes tatsächlich noch einen Veteran ran.
Ja, vor allem Elite-Slot. Elite-Slot.
Genau. Wo ich sage, hey, der bringt dir Erfahrung.
Ja.
Du hast Jeff Okuda. Wo man sich mittlerweile fragt, ist er ein Bust? Ich sage ja.
Ja.
Aber er hat Potenzial und Cornerbacks brauchen halt lange.
Ja.
Oder länger. Deswegen will ich ihn auch noch nicht ganz abschreiben. Aber du kannst jetzt hier noch nie bei keinem sagen, das sind die Cornerbacks, auf die ich auf jeden Fall setzen will.
Ja, das schwierig.
Das kann ich auch bei AJ Parker nicht. Das tut mir leid. Ne? Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass mir die Safeties schon wieder gut gefallen, weil du hast mit Tracy Walker jemanden, den ich feiern kann. DeShaun Elliott als Strong gefällt mir gut. Weil du hast, Tracy Walker wird sozusagen alles abräumen, was Deshaun Williams so durchlässt, sag ich so mal ganz, ganz, ganz grob gesprochen. Und du hast jemanden, den ich gut finde, gedraftet mit Kirby Joseph. Mhm. Der auch sofort Plug and Play sein kann. Und wenn du mal mit drei Safety Sets spielen willst, ist das, glaube ich, jemand, der auch relativ schnell spielen kann.
Ja, und du hast ja noch hier, Gott, der Name ist so, Ifatu
Melifonwu.
Das ist doch dieser super, der dieses ganze athletische Potenzial hat, mit dieser super Range, auch
genau.
So richtig lange Arme,
also
der so ein richtig krasser Ballhawk werden kann, wenn das Spielverständnis noch Klick macht.
Genau, dem fehlt halt noch Football.
Ja, aber dann ist er halt im perfekten Team.
Ja, so, genau, er kann sich da ja entwickeln. Das heißt auch, diese Safety-Position, Tracy Walker ist ein guter Safety.
Zu Recht die Verlängerung bekommen.
Genau, und Deshaun Elliott ist auch solide. Und dahinter zwei talentierte Spieler, das gefällt mir gut. Aber du hast auf Corner noch diese Unsicherheit, die Front, noch nicht so. Aber prinzipiell ist auch diese Defense auf dem richtigen Weg. Also du bist nicht mehr dieses Trash-Team, wovon wir letztes Jahr gesprochen haben, wo man halt gesagt hat, also wenn die Detroit Lions zwei Spiele gewinnen, dann ist das hier aber das Ende der Gefühle. Sondern du kannst jetzt darüber sprechen, so, ja, steppt mein Defense Tackle ab, damit wir eine gute Defense werden oder zumindest in die Top 20 kommen.
Ja.
Und das sehe ich so, also im Moment sehe ich das noch nicht. Für mich ist Alan McNeil tatsächlich der X-Faktor, weil sie sonst Interior gar keinen Pass-Rush generieren können und der Pass-Rush sonst nur über außen kommt. Das heißt, also wenn diese Defense absteppen muss, dann geht es über Alan McNeil. Von den anderen weiß man ungefähr, was man bekommt. In der Offense ist es Jared Goff, weil er das begrenzt. Das Coole ist, ich glaube, dass die Detroit Lions vom Rekord her echt überraschen können. Weil ich habe mir den Schedule angeguckt und also es klingt im Moment noch relativ surreal, aber ich sage, dass die Detroit Lions 8-9 gehen. 8-9 klingt richtig groß, aber wenn ihr seht, sie spielen zweimal gegen die Bears, sie spielen gegen die Jacksonville Jaguars, sie spielen gegen die New York Jets, sie spielen gegen die Atlanta Falcons, sie spielen gegen die Washington Commanders, wo ich sage, das ist ein gutes Matchup, weil Lions gute O-Line, Commanders gute D-Line. Sie spielen gegen die Seattle Seahawks, sie spielen gegen die Pittsburgh Steelers und gegen die Carolina Panthers. Und ich sage, sie gewinnen davon nur 8 Spiele. Also kannst auch mal gegen die Steelers verlieren, ja. Aber
ja, und plus diesen einen Ausrutscher, den du immer hast. Dieses eine Team,
genau,
was gegen Detroit verliert, was nicht gegen Detroit verlieren sollte.
Richtig, ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen. So. Und von denen, die ich dir gerade genannt habe.
Der ist kein Ausrutscher bei keinem
Spiel. Genau, da ist noch kein, also da sozusagen.
Auch Pittsburgh nicht.
Genau, auch Pittsburgh nicht. Big Ben ist nicht mehr da.
Mhm.
Ne? Und so 6-7 Siege traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Und jetzt habe ich einfach gesagt, come on. 8 Siege, Detroit Lions. Ich mag den Progress. Ich mag die Offense sehr. Ich hoffe, dass die Defense es halten kann, was die Offense verspricht.
Ja.
Und 8 Siege im Vorhinein, hättest du mir vorher gesagt, hätten wir vorher gesprochen haben, dass ich die 8 Siege bei Detroit gehe.
Ja.
Hätte ich gesagt, also, verrückt. Aber ja, man muss sich immer was trauen.
Ich habe mich schon geschämt, als ich der 7-10 geschickt habe. Ich so, da kriege ich doch bestimmt gleich Hate für, weil das ist mein Pick. Und also das Ding ist halt, du hast ja immer so eine Range von bis,
ja,
die du dir so denkst, okay, 5 Siege Minimum, 8 Siege Maximum. Und dann kommt dieser Faktor, finde ich das Team sympathisch?
Ja.
Und wenn ich es sympathisch finde, neige ich dazu, eher den Rekord zu nehmen, der am Maximum anzusiedeln ist. Ich gebe ihm 7-10. Für mich ist das, glaube ich, auch das Maximum.
Das Maximum sind bei mir 9 Siege.
Echt?
Ja, aber doch. Das Ding ist halt, bei den Detroit Lions ist bei mir, wenn ich jetzt gleich zu Green Bay komme, da sage ich dir so, das Minimum sind irgendwie 10 Siege oder so. Aber du hast bei Detroit, würde es mich auch nicht wundern, wenn sie nur 5 Siege holen, weil sie noch nicht so weit in der Entwicklung sind, wie ich es jetzt sagen würde.
Aber wie krass das wäre, wenn einfach deine beste Einschätzung der Lions mit 9 Siegen und deine schlechteste Einschätzung der Packers mit 10 Siegen eintreten würde, dann hättest du einfach die Detroit Lions und die Green Bay Packers
beieinander.
Ein Game sozusagen, ein Win auseinander, das wäre schon verrückt.
Ja.
Aber auch ich glaube wirklich, für die Detroit Lions ist eine Menge möglich. Wenn Jared Goff sich verbessert, du hast die Elite O-Line, du wirst ein Run-Heavy-Team werden, anders geht's nicht. Aber du hast auch die Waffen, dass man das Passing-Spieler-Game halt nicht komplett, weil dann kann Jared Goff auch funktionieren.
Ja.
Wenn man jetzt nicht primär mit dem Pass rechnet, hat er die Waffen, um so zu funktionieren. Und Defense mal schauen. Viele junge Spieler, die absteppen müssen. Und die,
es werden nicht alle absteppen. Das ist halt das Ding. So.
Corner, du hast jetzt von McNeil gesprochen, den Run-Stopper dann irgendwo in der Mitte. Aber es ist eine Passing-Liga und du hast wirklich keinen klaren Nummer-1-Corner. Ne? Also in der Theorie Okuda und Oro Varier von dem Potenzial her, ne?
Krass.
Boah, also hättest du mich davor, ja, 2020 gefragt. Ich weiß nicht, wann er gedraftet wurde, aber ist ja auch noch jung. Ich gesagt, boah, das hat Zukunft.
4 Jahre ist er auch mittlerweile.
Ja, Jahr. Ist auch schon wieder 4. Ja, okay, nicht mehr ganz so jung wie gedacht. Na, wobei, wahrscheinlich immer noch, was ist der, 24?
Ja.
Na, also, ist noch okay. Aber hättest du mich da gefragt, hätte ich gesagt, ja, okay, dann noch Okuda gedraftet. Boah, ey, das wird richtig krass, jetzt weiß ich das nicht.
Bei Okuda ist immer noch Hoffnung.
Ja, ist immer noch Hoffnung.
Aber auch nicht mehr.
Ja, aber auch wirklich nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Also, ich gehe eher vom Schlechteren dieses Jahr aus und deswegen, die Defense wird sie 1-2 Spiele mehr kosten. Deswegen 7-10. Aber das ist, ich glaube, also trotzdem.
Trotzdem ist der Progress krass.
Von 3 Siegen auf 7 oder 8, das ist
schon gut.
Das wäre schon ein Erfolg. Na, da hast du zwar immer noch einen Losing Record, aber das kannst du auf jeden Fall als Erfolg verbuchen.
Definitiv.
Ja.
Das Ding ist halt, ich bin halt auch auf Dan Campbell gespannt, weil auch er muss sich weiterentwickeln. Weil ich bin der nette, harte Onkel, so hart nach außen, zu euch innen weich, zieht auch nicht das zweite Jahr. Also auch er muss sozusagen sich im Coachen weiterentwickeln, aber ich träume das zu.
Bringt so ein Hard Knocks-Hype was?
Weiß ich nicht.
Ist das sowas, schweißt das ein Team noch mehr zusammen oder sind am Ende einfach nur so alle richtig hart angeätzt davon, dass sie die ganze Zeit gefilmt werden?
Weiß ich nicht. Also ich finde es cool, weil ich es gerne gucke, aber ich glaube fürs Team ist es so nicht positiv. Welches gute Team hat das mal gemacht und war danach erfolgreich?
Ja. Und es gibt ja auch Coaches, die das partout nicht wollten. Ich meine mich zu erinnern, dass Sean Payton immer gesagt hat, nein, den Quatsch machen wir hier nicht.
Ja, so, das hat einen Grund.
Ich fühle mich immer, wenn ich jetzt irgendwie hier das S-Wort sagen will, dann fühle ich mich immer so, als müsste ich gleich so 1 Euro in so ein Ding Sparschwein werfen.
Das könnte eigentlich mal so eine soziale Aktion von uns werden, dass wir bei jedem Schimpfwort, was wir sagen, so Geld spenden.
Also Tobi, spendet.
Und genau. Und das am Ende des Jahres an irgendeinen sozialen Zweck spenden. Was haltet ihr davon, liebe Football Quark Community? Wenn ihr diese Folge, wenn ihr das hört, dann schreibt uns einfach mal einfach bei Instagram eine direkte Nachricht, ob ihr die Idee gut findet oder nicht.
Das werdet ihr dann mit meinem krassen Football Quark Gehalt easy wuppen.
Eben, gar kein Problem. Aber steuerlich kriegen wir wenigstens eine Spendenquittung.
Ah, sehr gut. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Team.
Ja, zu den Chicago Bears.
Ja. Chicago ist auch irgendwie so eine interessante Story. Du bist 2020 irgendwie der 8-8 rausgekommen, aber hast eigentlich dein QB schon hart gehatet, Mitchell Trubisky. Und dann gesagt, ja, das ist auf jeden Fall nicht unser Franchise-QB. Danach war er auch weg und Backup in Buffalo. Aber deine Defense war halt ganz gut und dann kommst du 2021 in die Season und gehst dann mit 6-11 raus.
Wo auch ich nicht, also hättest du mich so richtig gefragt, also Detroit ist mit einem besseren Hype da rausgegangen als Chicago.
Oh ja. Also die sind beide im Rebuild.
Ja.
Aber Detroit ein paar Schritte weiter vorne.
Genau, trotz des schlechteren Records.
Trotz des schlechteren Records, genau. Und weil sie sich halt in der Offseason potenziell eher verbessert haben und Chicago sich gefühlt, da kommen wir gleich zu, eher verschlechtert hat.
Definitiv verschlechtert.
So. Und die ganze letzte Season war halt auch wild. Ne? Also die beste Offseason-Geschichte war ja irgendwo, als dann Mitchell Trubisky-Geschichte war und man dann so diese ganzen Russell Wilson Trade Rumors so umgegeistert sind. Und alle in Chicago dachten, geil, kriegen wir Russell Wilson, wird das was? Und dann wird ein neuer QB angekündigt und das ist Andy Dalton.
Ja gut, aber das war ja letztes Jahr.
Genau, so. Ja. Naja, wir fangen noch immer an hier mit diesem Jahr.
Ja, aber du fängst jetzt hier gerade da an, so, ja, also damals bei der Gründung der Chicago Bears.
da müssen wir weit zurückgehen. Ja. Da müssen wir wirklich weit zurückgehen. Aber ich wollte darauf hinaus, dann war der Hype wieder da, weil dann wurde Justin Fields gedraftet und man sich gedacht hat, puh, doch nicht Andy Dalton. So, das war hier, dann wird ein Schuh draus. Also Chicago so ein bisschen Hype, dann haben sie 3-2 in die Season gestartet und dann ging es 1-8 und dann ins Ende vom GM Ryan Pace gefeuert, Matt Nagy gefeuert. Und jetzt sind sie definitiv im Rebuild. Definitiv im Rebuild.
Ja, aber sie sehen es auch selber ein, dass sie im Rebuild sind.
Sie sehen es, glaube ich, auch selber ein. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Ne, und das ist auch in Ordnung, aber da musst du halt auch junges Talent irgendwie anhäufen. Und die Frage ist halt, das passiert. Und du hast deinen jungen Quarterback in Justin Fields. Und dann musst du auch dafür sorgen, so langsam ein Umfeld um ihn herum aufzubauen. Jetzt nicht im Sinne von.
Aber man muss jetzt auch mal sagen, es ist ja das erste Jahr, wo er wirklich als Starter eingeplant ist. Also, wir können sie jetzt noch nicht dafür kritisieren. Für letztes Jahr nicht.
Aber jetzt kritisiere ich sie ja gerade für das, was du für dieses Jahr getan hast. Also, dass du dich jetzt im Rebuild befindest. Okay, du hast das aus Chicago-Sicht akzeptiert. Wir sind im Rebuild.
Hey, aber du hast für Kelly Mack einen Zweitrunden-Pick bekommen.
Ja, okay. Da sind wir in der Defense, das ist nur indirekt. Indirekt.
Aber Ressourcen angesammelt dabei, das ist der Zusammenhang.
Ja, genau. Für Khalil Mack immer noch so ein Top 3 Edge Rusher, wenn man so will. Kim Windet mal vielleicht einen Case für. Und du hast einen
als Second Chargers-Fan, findest du dafür einen Case? Aber er ist schon gut.
Na, ich habe gerade tatsächlich mich auf PFF bezogen. Die haben ihn auf 3. Ich selber habe ihn auch nicht auf 3. Gut. Also im Leben nicht. Vielleicht, wenn du...
PFF zieht man nur dann zur Rate,
wenn es einem hilft.
Wenn es einem hilft und ansonsten haben die auch keine Ahnung. Ja, so wie wir auch keine Ahnung haben.
So ist es. Man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Aber auf jeden Fall ist er trotzdem mehr wert als ein Second-Round-Pick. Auch immer noch. Aber gucken wir doch mal, was offense-technisch passiert ist. Erstmal, Chicago hat verstanden, sie sind im Rebuild und sie haben ihre alten Quarterbacks abgesägt. Weil sie hatten ja nicht nur Andy Dalton für sehr viel Geld, der dann am Ende ja nicht mal als Mentor für Fields funktioniert hat. Sie hatten ja auch noch Nick Foles.
Stimmt.
So, das heißt, sie hatten, glaube ich, den teuersten Third-String-Quarterback der Liga.
Aber auch den besten.
Ja, okay. Okay. So, ja, das
ich erinnere da immer noch an den Quarterback-Room der Patriots mal, wo Tom Brady, Jimmy Garoppolo und Jacoby Brissett in einem Raum waren.
Ja, okay. Aber es ist, also das ist halt wirklich die Ausnahme. Wie viel, nenn mir 5 Third-String-Quarterbacks aus dem Stand.
Danny Endling.
Wollen wir das jetzt durchziehen? Egal, ich wollte darauf hinaus, dass es nicht der Normalfall ist, dass man den dritten Quarterback kennt. Und ich meine, Foles hat 2020 einen Dreijahresvertrag für 24 Millionen bekommen. So, davon reden wir hier. Ne?
So, die kannst beiden, du mir nicht mal loben, dass ich Danny Endling kenne?
Ja, ich weiß nicht mal, in welchem Team. Also, deswegen bin ich das übergangen.
Also, er ist bei den Green Bay Packers.
Das ist blöd, weil das Team habe ich auch nicht vorbereitet.
Ne? Ja, ist nicht so schlimm. Ich kenne den, das Einzige, den kenne ich mal, weil aus Gerüchten zufolge war da mal bei den Potsdam Royals im Gespräch.
Ah, okay, okay. Gut, fairerweise, wenn man sich mit den Packers beschäftigt, muss man sich nicht mit dem zweiten und dritten Quarterback beschäftigen.
Ist so.
Das ist einfach ein Fakt. So.
Aber Chicago Bears.
Chicago Bears, so. Da haben sie die beiden alten Haudegen jetzt mal abgesägt. Ist auch mal erst ein Statement. Wir vertrauen Justin Fields. Ja, sie haben Trevor Siemian geholt, aber... Gut.
Sie haben auch Nathan Peterman noch da. Also ja, sie haben Justin Fields.
So. Nathan Peterman ist auch eine traurige Story, aber darum geht es jetzt nicht. Aber Justin Fields letzte Season
war nicht gut.
War nicht gut. Ne? Auf 31 in Passing Yards, 1870, 31 in Touchdowns, nur 7-10 Interceptions. Und wenn du versuchst, mal so positive Sachen über Justin Fields zu finden, dann findest du immer nur so, ja, der hat ein paar gute Plays. Das ist eine sehr niedrige Baseline.
Und er ist ein richtig guter Scrambler.
Er ist ein richtig guter Scrambler. Warum das wichtig sein kann, kommen wir noch zu. Natürlich, ein paar Plays hat es aufgeblitzt. Das gebe ich auch allen so. Also eins davon ist nämlich genau so ein Scramble gegen San Francisco. Weißt du noch, dieses Play? Dieser 22-Yard-Rushing-Touchdown, wo er so hin und her und hin und her und hin und her, wo ich mir so denke, ja, das ist ein aus der Not geborenes Play.
Richtig,
also,
und da baust du kein, da hast du kein, das steht nicht im Playbook.
So, genau, das steht nicht im Playbook. Und wenn das schon zu Rate gezogen wird, um zu zeigen, dass du ja doch das Potenzial hast, dann ist das erstmal keine gute Season gewesen.
Man muss jetzt mal dazu sagen, dass man von jedem Spieler in der NFL ein krasses Highlight-Tape machen kann. So, auch von Justin Fields.
Genau.
Elite-Spieler sind aber nicht aufgrund ihres Highlight-Tapes Elite, sondern weil sie halt 20 Highlight-Tapes machen könnten und ihre Baseline halt bei 95% liegt.
Ja, und weißt du, was Elite-Spieler auch nicht machen? Und auch Rookies nicht machen sollten? In 10 Starts 12-mal fumblen.
So.
Oder 10 Interceptions bei 270 Pässen werfen. Und das ist der schlechteste Wert aller Rookie-Pässer der letzten 3 Jahre.
Unangenehm.
Ja, schlechte Situation, aber die hatten eine Menge Rookie-Quarterbacks im letzten Jahr. Ne, das muss man halt auch sagen. Und nicht viele hatten einen Daryl Mooney und einen Allen Robinson,
genau,
zumindest teilweise in der Season. Ne?
Also, genau, und also du hast ja an sich bei Chicago letztes Jahr 3 annehmbare Waffen im Receiving Corps auf jeden Fall gehabt. Mit Cole Kmet, Mooney und Allen Robinson.
Genau.
Und dazu auf 2 Running Backs, die ja an sich, egal ob Montgomery oder Herbert, die waren ja auch okay. Also es war jetzt nicht ja vollkommen katastrophal.
Ja, genau. So, also, kannst du auch anwerfen. Das heißt, du hast eigentlich eine bessere Situation als Zach Wilson.
Oder Trevor Lawrence.
Und Davis Mills dahingehend, dass er halt dann nur eine Waffe hatte. Die war besser. Ja, doch, guckt schon noch besser als Booney. Also Cooks ist schon noch.
Ja, ist schon noch besser als Booney. Und Allen Robinson ist halt nicht mehr der von vor 4, 5
Jahren. Ja, und war halt auch, hat ja nicht die ganze Season gespielt.
Genau.
So, aber trotzdem kannst du dich da jetzt prinzipiell erstmal nicht beschweren. Gut, deine O-Line war nicht so stark. Ist egal.
Und dein System hat nicht für dich gespielt. Das muss man auch sagen.
Genau. Man hat kein gutes System für dich gefunden. Das kann man ganz klar sagen. Da muss Chicago halt jetzt, das gehört ja auch zum Rebuild dazu, irgendwo seine Identität finden. Kann aber sagen, Justin Fields Rookie Season war nicht gut. Was hat Chicago jetzt getan, um das zu verbessern? Ja, wenn du einen Rookie Quarterback oder jetzt einen Second Year Quarterback hast und es lief vielleicht auch nicht ganz so gut und er ist ein Dual Threat, dann machst du ihm doch erstmal einfacher. und fokussiere dich ein bisschen aufs Running Game. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch Chicagos Plan ist.
Aber du hast gefragt, was sie dafür getan haben. Und wenn ich mir die Offense jetzt angucke, sage ich nichts.
Genau.
So, also das ist, also das ist, das genau. Ich habe mir gerade
gedacht, nein.
Wie findet er den Übergang
denn jetzt? Den Übergang finde ich dahingehend, dass ich glaube, dass jetzt noch mehr der Run fokussiert wird. Gameplan-mäßig.
Okay.
Also mit einem neuen Offensive Coordinator, Luke Getsy, der kommt von Green Bay. Gut, der war da Quarterback-Coach. Das ist prinzipiell erstmal ein Upgrade. Aber er kommt auch aus einer Offense, die schon gut zwei Running Backs benutzt hat mit Aaron Jones und AJ Dillon. Und genau das könnte ich mir halt für David Montgomery und Khalil Herbert auch vorstellen.
Kommt hier so ein Fantasy-Pick-Tipp?
Ja, ich habe Montgomery letztes Jahr ein bisschen zu sehr overhyped, deswegen bin ich vorsichtig. Ich habe ihn relativ hoch gepickt. Deswegen.
Okay.
Und auch ein bisschen Verletzungsgeschichte.
Also
aber welcher Running Back hat denn keine Verletzungsgeschichte? Und mit David Montgomery hast du halt wirklich einen Running Back, der holt dir die schmutzigen Yards. Das ist einer, der hat, als er am College noch gespielt hat, war das der, der die meisten Tackle gebrochen hat. So, also wir reden hier von einem knallharten Runner.
Er ist also verbraucht und deswegen schnell verletzt. So, kommen wir zu den Waffen.
Ja, okay, da hast du natürlich einen Punkt. Egal, auf jeden Fall glaube ich, du kannst mit Herbert und Montgomery, so kannst du Montgomery auch entlasten, dass er vielleicht, weil er ja so verbraucht ist, nicht noch verbrauchter wird, kannst du eine Run-Heavy-Offense aufbauen plus Justin Fields und dann hast du vielleicht so eine Geschichte, wie Philadelphia letztes Jahr irgendwann hatte.
Mit zum fünf Ende Running Backs?
Mit fünf Running Backs, die hast du ja nicht. Gut, du hast noch Tristan Ebner gedraftet. Die hast du ja nicht, aber zumindest mit den beiden Running Backs, die sich das splitten, plus Justin Fields, der sich erstmal ein bisschen mehr auf seine Beine verlassen kann und dann als Passer mitwachsen kann. Weil Passing Game kannst du auf jeden Fall nicht aufbauen, weil wenn du mich fragst, wo haben sie sich verbessert oder verschlechtert, ja, sie haben sich auf jeden Fall nicht auf Receiver verbessert.
Aber sie haben doch N'Keal Harry.
Ja, sie haben N'Keal Harry. Tom, was N'Keal Harry in einem Satz als Patriots-Fan?
Er hat sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen.
Ja, hast du mir nicht gesagt, er hat nur uns. Wie war das mit dem Blocken? Du hast die Story mal erzählt.
Ja, einmal haben sie ihn jetzt für einen 7-Runden-Pick gekriegt, was ich mich schon frage, warum haben sie nicht einfach gewartet, bis er gecuttet wird? Weil er hat jetzt eigentlich nur noch einen Spot im Roster gehabt, weil er gut blocken konnte und sie überlegt haben, ihn als, er hat schon bei den Titans mit trainiert und dann hat er die Chance für den dritten Titan-Spot bekommen. Also sie wollten ihn schon gar nicht mehr als Receiver haben, weil sie gesagt haben, da ist Hopfen und Malz verloren, aber er ist physisch gut, also setzen wir ihn doch als Blocker ein. So. Und wenn deine beste Eigenschaft als Receiver blocken ist, keine gute Verhandlungsgrundlage.
Genau, da musst du wirklich erstmal zum Tight End gemacht werden.
Aber bei Chicago gefällt mir der Move eigentlich aus Sicht von Harry. Er hat noch ein Jahr Vertrag und die haben eh nichts zu verlieren.
Ja, genau. Guck, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber es sollte vielleicht nicht dein Highlight-Move sein. Ich meine, wen hast du noch geholt? St. Brown, aber nicht Amon-Ra, logischerweise, sondern den Bruder. Und ja,
wie heißt denn der mit vorne?
Oh Gott, Equanimeus?
Das ist gut.
Das war so gut. War das, ja, war das okay?
Das war, glaube ich, okay. Equanimeus? Ja, ich glaube, ich kann das nicht besser aussprechen.
Ja, das passt so, das lassen wir so stehen. Und gut, dass wir mit Harry und St. Brown anfangen, weil ich hab mal rausgesucht, wie viel die zusammen an Yards geholt haben. Die haben in 6 Saisons zusammen 1052 Yards geholt. Also du hast hier halt einen 4. und einen 5. Receiver geholt oder einen 4. Receiver und einen 3. Titan.
So,
das ist hier, das sind hier die beiden Verpflichtungen. Deine beste Verpflichtung ist Byron Pringle. Ja, und der hatte 2019 und 2020 je nicht über 200 Yards. Ja, und 2021 500 plus, aber kommt aus einer Offense mit Patrick Mahomes.
Ja,
so, wo das halt,
zählt nicht.
Das zählt nicht. Da kriegst du, also das sind so viele Yards, die Patrick Mahomes verteilt. Ja, da war halt Tyreek Hill kurz der Schnürsenkel offen und zack, kriegt er halt den Ball.
Ja.
Ne? Also das er sagt jetzt auch noch nichts über Byron Pringle aus. Und das ist schon dein bester Move, was Verpflichtung angeht. Plus die Tatsache, dass du ja Allen Robinson verloren hast. Also wer soll Allen Robinson ersetzen? Daryl Mooney ist gut.
Du hast diesen Spielertypen einfach gar nicht mehr. N'Keal Harry ist ein Slot im Prinzip als Outside Receiver, war eine Katastrophe. Der hat nur den Körper.
Ja, genau. Ja, genau. Und den ziehe ich jetzt erstmal gerade gar nicht dazu. Aber Robinson ist ein großer Receiver, eine Outside-Präsenz und ein potenzieller Number-One-Receiver. Ich meine, letztes Jahr war der verletzt.
Ja.
Deswegen waren seine Stats nicht so gut. Davor hatte er 2100 plus Yard-Season.
Ja.
So, und das in einer Situation in Chicago mit dem Quarterback, muss er auch erstmal machen. Ne?
Absolut.
So, also du hast da eine klare Nummer 1 und vor allem eine große Outside-Präsenz. Daryl Mooney ergänzt ihn halt gut. Seid halt etwas kleiner Receiver, etwas mehr Shifty, ne, der dir die Mitte bespielt. So, ja, der Typ ist Byron Pringle irgendwo ja auch. Und Velus Jones, den sie gedraftet haben, ist das auch. Keiner von denen ist größer als 85. Also dir fehlt so diese große Präsenz auf Right Receiver und ich zähle Harry noch nicht dazu. Der kriegt hier keinen Vertrauensvorschuss. Schön, wenn es klappt, aber ich gehe erstmal nicht davon aus. So, das heißt, dein Starting-Lineup ist Mooney, das ist okay, ist deine 1, passt. Dann hast du Byron Pringle, das ist schon deine 2 und da kann ich dir überhaupt nicht sagen, was du kriegst. Und dann hast du den Rookie Wallace Jones Jr. in der dritten Runde gedraftet. Ja, okay, das ist Speed. Das ist halt ein Deep Threat. Der gibt dir die Vertical Routes, that's it. Also du hast nur verloren. Du hast Allen Robinson verloren und du hast ihn nicht ersetzt. Du hast da nichts für Fields getan.
Das Ding ist halt, du hast halt auch, die spielen halt auch alle dieselben Strecken des Felds und dazu hast du noch Cole Kmet, der ja auch für kurze Anspiele da ist. Der wird jetzt ja auch nicht auf einmal ein Titan sein, den du als Deep Threat schickst.
Ja, genau. Also ich glaube, Cole Kmet, ne, wird die meisten Targets von Robinson nehmen.
Ja, glaube ich
auch. So, das wird, und das war ja auch letztes Jahr schon so, dass die eine Connection zueinander hatten, Justin Fields und Cole Kmet. Ich glaube, das wird weiter ausgebaut und auch letztes Jahr war schon für ihn eine Steigerung zum Vorjahr. Gut, klar, anderer Quarterback, deswegen schwer zu bemessen, aber er hat doppelt so viele Catches gehabt, er hatte fast dreimal so viele Yards, er hat 83% der Snaps gespielt in der Offense statt 56, also er war schon wirklich ein wichtiger Bestandteil dieser Offense und ich glaube, es wird halt noch mehr. Zumal sie Jimmy Graham jetzt nicht geresigned haben. Ich meine, er hat letztes Jahr 7 Millionen verdient für 14 Catches.
Guter Schnitt.
Und er hat 15 Spiele gespielt, also es ist nicht so, dass er verletzt war, er hat nur nicht gestartet, aber er war 15 Spiele gedressed an der Sideline.
Guter Schnitt.
Alex Marone-Style.
Ja.
So ein bisschen, ne? Ey, ich will gar nicht spielen. Gib mir einfach mein Geld. das reicht. Jesse James hast du halt auch nicht geresigned und das waren die beiden Titans, die dann ja letztes Jahr noch mit ihm konkurriert haben. Also, das ist an dieser Stelle ein Fantasy-Tipp.
Ja, ich glaube, definitiv.
Der wird nächstes Jahr richtig gut Yards machen und vor allem den kannst du halt auch mal tief schicken. Plus ist ein starker Blocker. Und das ist etwas, was für mich für einen guten Teil halt auch noch wichtig ist, dass
aber
der halt auch blocken kann.
Aber für Fantasy vollkommen irrelevant.
Für Fantasy völlig egal. Bitte block niemals, wenn du Fantasy, wenn du in meinem Fantasy-Team bist. Geh einfach gar nicht. Geh nur auf Slot. So dieser Y-Receiver. Ja. Aber geh bitte nicht blocken. Naja. Also Pass-Catching-technisch, ja, kann man jetzt auch nicht sagen verbessert, weil er war ja schon da.
Ja, genau.
Also das ist wirklich mau für Fields. Ja, und Offensive Line. Wenn ich jetzt sowas sage mit diesen Running Backs, könntest du so eine Philly-Offense aufziehen, einfach nur den ganzen Tag laufen. Oder wenn ich hier Green Bay erwähne, mit wo Getsy herkommt und er dort Dylan und Jones hatte. Ja, Packers, Top 5 O-Line. Eagles, die vielleicht beste O-Line der Liga. Chicago Bears, letztes Jahr auf 31 gerankt. So, und mit so einer O-Line baust du sowas nicht auf.
Ja. Und du gibst auch noch deinen besten O-Liner ab.
Ja, und das verstehe ich halt nicht. Du gibst James Daniels ab, der ist jetzt bei den Pittsburgh Steelers. Und ich kann ja verstehen, wenn du einen Jason Peters weggibst. Ich meine, der Typ ist 40. Der hat dir vielleicht noch ein Jahr gegeben.
Ja, aber...
Aber ist okay, gib ihn weg. Also, oder beziehungsweise resign ihn nicht einfach. Ne? Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber James Daniels hätte wirklich ein Building Block in dieser Offensive Line sein können. Mit 24 schon im Pro Bowl gewesen. Und schon
dreimal oder so, oder?
Ja, und schon irgendwie wie viele Jahre gespielt? Also er wurde ja übelst früh gedraftet. Ja, und das verstehe ich dann halt nicht. Klar, du weißt nie, wie die Umstände sind. Dein Tackle-Duo, Larry Borum, Tevin Jenkins, gehen jetzt beide ins zweite Jahr. Jenkins vielversprechend, aber hatte auch schon im Draft diese Verletzungsgeschichte, war dann letztes Jahr auch am Rücken verletzt. Rücken kann problematisch werden.
Ja, definitiv.
Also so, es gibt Verletzungen, wo man sagt, ja, who cares, so, das wird wieder gut. Aber im Rücken, bei einem Offensive Lineman dann auch noch, kann problematisch werden. Und selbst wenn die beiden absteppen, dann reden wir von einem durchschnittlichen Tackle-Duo.
Genau.
Also. Dann kann das in der Zukunft okay werden. Von daher will ich hier gar nicht sagen, da hätte man jetzt die Welt bewegen müssen. Das Team ist im Rebuild. Schau, was du in den beiden hast. Aber Stand jetzt wird es dafür vieles nicht einfacher. Sie haben Lucas Patrick geholt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der musste bei den Packers absteppen für Myers. Hat das gut gemacht. Rodgers spricht in den höchsten Tönen von ihm. Wird Center spielen. Das passt. Und hat wohl angeblich 10 bis 12 anderen Teams abgesagt. Da frage ich mich dann auch.
Ich
verstehe, da ist irgendwie vielleicht ein Bezug zu Getsy, aber dann wählst du Chicago?
Ja, also dann haben die anderen ihm ein Minimum gegeben. Oder?
Ja. Also dann. Ja, also anders kann ich es mir auch nicht erklären. Gut, und aber für Fields heißt das gut, dass er einer der besten Scrambler der Liga ist, weil das wird er hinter dieser Offensive Line weiterhin viel machen müssen. Blöd, er hat einen der langsamsten Releases.
Aber jetzt, wenn er mehr Erfahrung hat, wird der vielleicht auch schneller.
Ja, vielleicht. Also zur Offense, Waffen sind sogar schlechter geworden. Du hast aber auch niemanden geholt, außer jetzt im Draft, wo ich sagen würde, okay, der ist, um den kann man, der hat Potenzial und der wird dir, bringt dir Upside. Running Backs sind halt gleich geblieben, die haben Potenzial, die können gut sein. Und Offensive Line hast du dich jetzt aber auch nicht wahnsinnig verstärkt. Hast ein paar gedraftet, aber dann halt auch Runde 5, Runde 6, Runde 6, Runde 7. Und das sind halt erstmal Projekte. Ne? Also ich sehe keinen Grund zu sagen, die Offense wird nächstes Jahr besser. Defense, du hast in der Defensive Line Khalil Mack verloren. Ja, und dafür Al-Qadin Muhammad geholt. Ja, das ist auf jeden Fall kein 1:1 Austausch.
Ja, und das beschreibt es halt auch ziemlich gut. Ne? Ja. Ich verstehe immer noch nicht, was macht Robert Quinn noch in dieser Defense.
Genau, Robert Quinn letztes Jahr, wir haben es oft genug gesagt, wo kamen diese 18,5 Sacks her? Hatten wir auch irgendwie nicht auf dem Schirm. Also ich so, what? Ne? Aber die hatte er auch unter anderem, weil eben Khalil Mack auf der anderen Seite stand und nicht Muhammad. Ne? Also es wird wahrscheinlich nicht besser.
Also ich würde Robert Quinn jetzt traden.
Ja, und er ist 32.
Ja,
so, also. 32, 18,5 Sacks Season. Ey, irgendein Contender wird ihn nehmen.
Absolut. Und sei es für irgendeinen Pick.
Ja,
genau. Aber Hauptsache, du lässt ihn jetzt nicht einfach so gehen.
Ja, genau. Also dann hätte ich gesagt, gut, dann mach halt den kompletten Ausverkauf. So, und auf Defensive Tackle hast du Hicks verloren. Da sage ich dann halt, ja, okay, den hast du nicht geresigned, weil der ist auch schon älter. Ne? Also passt jetzt hier nicht mehr in den Kader, passt nicht in unseren Rebuild. Du hast aber auch Bill Nichols verloren. Und der hatte letztes Jahr die meisten Snaps auf Defensive Tackle. Also der hat auch wirklich gespielt, hatte sein bestes Jahr letztes Jahr. Ja, aber den hast du jetzt auch gehen lassen und hast dafür Justin Jones geholt, den du von den Chargers geholt hast und ein bisschen overpaid hast. Aus der Not geboren, weil du wolltest ja eigentlich Ogunjobi. Aber er hat ja seinen Test nicht bestanden.
Ja.
Deswegen jetzt Justin Jones, außer Verzweiflung, ein bisschen zu viel Geld. Ist okay, ist ein guter Runstopper.
Ja, aber er ist ein guter Runstopper vom schlechtesten Runstopping-Team.
So, genau.
Also sorry. Also da
muss und da war er auch nur in der Rotation oder verletzt.
Ja. So, also so. Das ist halt auch noch nichts, wo ich jetzt sage, ja okay, also alle Sorgen sind weg.
Nein, genau. Also ist sogar, dann hättest du auch einfach Bill Nichols behalten können.
Absolut.
Auch ähnlich alt. So, ja. Also hättest du einfach ihn behalten können. Also du hast dich in der D-Line einfach mal ganz stumpf verschlechtert. So, und auf Linebacker, ja, du hast Raekwon Smith, der ist krass, ist eine Tackle-Maschine, hat 4 Seasons in der NFL keine unter 100 Tackle gehabt. Aber letzte beide Seasons gegen den Run nicht gut gewesen. Also die Frage ist ja auch, wo du die Tackles machst.
Ne? Genau, und die Frage ist halt auch, was für eine Drehtour hast du vor dir stehen? Auch als Linebacker.
Ja, genau. Und was hast du um dich herum als Linebacker? Ja. Ne? Also Statist, also von seiner, na, da gibt es ja immer diese Grades, auch dann halt, und dann ist halt PFF auch wieder eine Referenz. Da hat er wohl seine zwei schlechtesten, waren die wohl echt schlecht die letzten beiden Seasons, ist trotzdem eine Tackle-Maschine, ich feiere ihn, und er hatte in den letzten beiden Jahren zusammen 30 Tackle for Loss. So, und auch 7 Sacks. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, der ist krass, aber um ihn herum, Alec Ogletree, fand ich immer ganz gut. Nicht mehr da. Ja. Aber die Frage ist auch, fanden wir den gut?
Nee, ich glaube, der war eigentlich
der
schon,
war okay.
Der war auch schon okay. Du kannst, also, guck mal, die haben jetzt Moreau und Adams da stehen.
Genau, die hast du geholt von den Raiders und hast du Moreau geholt und Adam von den Colts. Und beides sind da Backups gewesen, oder? Genau, so,
also ne? da sehe ich so einen Ogletree schon noch besser.
Ja, auf jeden Fall. Plus Veteranbonus. Ja. Also der ist dann in dieser jungen Defense auch noch zusätzlich eine Präsenz im Lockerroom. Ja, und Matt Adam, der wurde übrigens verhaftet Ende Juni. Waffenbesitz.
Na gut, er passt ja wenigstens nach Chicago.
Okay. Also, was soll das? So, und hatte irgendwie in 4 Jahren hatte der 9 Starts. 9. Und also alle davon in den ersten beiden Jahren.
Gut, vielleicht kommen jetzt noch welche dazu.
Der ist jetzt im Starting-Lineup.
So.
Also hast du dich definitiv auch verschlechtert. Schon wieder eine Position, wo du dich verschlechtert hast und Rick und Smith definitiv keinen Gefallen getan hast. Defensive Back.
Die finde ich, come on. Also die Secondary ist schon das Beste, was diese Defense zu bieten hat.
Genau, da muss ich dann halt sagen, okay, die ist, da habt ihr Rebuild verstanden. So, weißt du? Du hast Jalen Johnson, den baust du jetzt als Nummer 1 Cornerback auf, 2020 gedraftet.
Der ist gut, der ist sehr gut.
Ja, genau. Also der ist wirklich gut, der hat auch das Potenzial, eine Nummer 1 zu werden. Dann hast du Kyler Gordon gedraftet, den kannst du als Nummer 2 aufbauen. Ne, und den kannst du auch im Slot spielen lassen. Der hat bei Washington, also am College, beides gemacht. Passt. Du hast Jaquan Brisker gedraftet. Ist vielleicht einer der sichersten Spieler, der sofort funktionieren wird. Bei klassischer Box-Safety. Und ich glaube, dass der Übergang vom College in die NFL ganz relativ einfach, also zumindest einfacher als Free-Safety. Weil du nicht ganz so davon abhängig bist, wenn das Spiel dann doch deutlich schneller wird. Und dein Gegenüber halt dann vielleicht nicht Aaron Rodgers ist. Gerade in dieser Division und du den dann als Single High covern musst, ne, von daher, beziehungsweise verteidigen musst. Und da glaube ich, der wird relativ schnell einen Impact haben und der muss halt auch einfach starten. Und, und dann hast du noch Eddie Jackson, der lebt so ein bisschen von seiner einen All-Pro-Season, aber ist, glaube ich, als Veteran in diesem jungen
Quartett
wichtig. Also die Secondary, wahrscheinlich die Stärke hier. Und da gefällt mir dann auch tatsächlich, also ich glaube, Matt Eberflus als Head Coach ist so ein bisschen underrated, die Verpflichtung.
Meinst du?
Ja, ich glaube, der hat nicht ganz so den Medienrummel bekommen. Da sind andere Namen
größer
gehypt worden, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut.
Ich glaube, seine Defense war einfach nicht krass genug.
Ja, aber das weiß ich halt nicht. Ne? Also 2017 zum Beispiel, also bei den Colts, 2017 waren die 30 in Punkte erlaubt, zugelassen und in Yards, 2018 dann 10 und 11 und sind von 4-12 auf 10-6 gegangen. Also der hat schon ordentlich Einfluss auf diese Defense gehabt. Ich glaube, das ist schon wirklich guter
Defense-minded
Head Coach.
Meinst du, es lag nicht an Frank Reich?
Nicht die Defense. Ja. Frank Reich ist offensive-minded.
Ja, klar, aber ich glaube schon, dass da so viel zusammengekommen ist.
Ich glaube, der tut einfach dieser jungen Defense ganz gut.
Genau, also das, was ich halt, Eberflus hat ja gesagt, er wird das Ganze wie so ein CEO betreuen. Also er wird jetzt nicht sein System da draufsetzen, was ich eigentlich sehr, sehr vernünftig finde.
Ja, genau, dafür hast du ja auch irgendwo die Coordinators.
Genau.
Denen du dann vertraust, die du ja auch mit aussuchst. So, also Coaching-Situation müssen wir abwarten. X-Faktor ist für mich die Secondary. Einfach dahingehend, ich glaube, das ist das, was bei Chicago am meisten Spaß macht, zu gucken nächstes Jahr.
Definitiv.
Und auch die Entwicklung zu beobachten.
Da hast du halt auch wirklich richtig gute Leute geholt.
Ja.
Also, da hast du das Talent. Wenn du das Talent überall hättest.
Das ist verstanden irgendwo. Und deswegen die Bears, 3-14, für mich vielleicht sogar das schlechteste Team in der kommenden Season.
Ja, also weil für mich ganz klar mit den Atlanta Falcons spielen die um den ersten Pick.
Ja, genau. So kann man es vielleicht sagen. Also du hast keine neuen Waffen geholt, auch kein Move, wo ich sage, darauf kannst du aufbauen. Das ist keine gute Voraussetzung dafür, dass wir ja auch noch sehen müssen, was wir in Fields haben. Also ist Fields überhaupt der Guy in Chicago? Das muss er auch erstmal zeigen. Und du hast nichts dafür getan, um zu gucken, ob er es wirklich ist. Also dieses Jahr ist tanken?
Ja, also offiziell darfst du nicht tanken, aber ich bin hier auch bei maximal 3-14. Innerlich sage ich 2-15. Ich sehe mich doch jetzt schon die Teams flamen, die jetzt irgendwie gegen die Chicago Bears verlieren.
Ja, genau.
So, und das ist halt, tut mir leid für die Fans, aber das wird ein hartes Jahr.
Ja, und du kannst, wenn Justin Fields in diesem Jahr nicht funktioniert, kannst du nicht mal sagen, ob er vielleicht insgesamt gar nicht funktioniert, weil die Umstände halt auch einfach nicht gut sind für ihn.
Absolut. Und das ist halt auch, ich möchte immer bei Leistungssport nicht von Fairness reden, aber es ist halt schwierig.
Ja, genau. Okay.
Kommen wir zu den Minnesota Vikings. Bei den Minnesota Vikings muss ich sagen, da bin ich mir bis jetzt noch unschlüssig und ich weiß gar nicht, wie diese Prediction jetzt, wo die jetzt hinführt. Die waren letztes Jahr 8-9, haben nach diesem 8-9 Mike Zimmer einlassen. Haben gesagt, okay, wir stellen einfach alles mal um. Diese Offseason hat sich so viel verändert im Drumherum bei den Minnesota Vikings, aber beim Team selber eigentlich gar nicht so viel. Aber sie haben Kevin O'Connell von den Rams geholt. Kevin O'Connell hat aber bei den Rams komischerweise keine Plays gecallt. Das macht nämlich McVay selbst. Ja. Aber Kevin O'Connell ist einer der wenigen Assistenten, die von sich behaupten können, in den letzten Jahren Einfluss auf McVay genommen zu haben. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Und damals bei Washington hat er mal Dwayne Haskins 2 Spiele lang die Plays gecallt. Und da war Dwayne Haskins krass. Warum ich das erwähne, Kevin O'Connell wird total viel kritisiert, genau deswegen, weil er die Plays nicht selber callt. Er wird es aber bei den Vikings auch nicht machen. Da wird es Wes Phillip machen. Wes Phillip? Phillip sagt wahrscheinlich vielen was. Wes Phillip ist tatsächlich der Sohn von Wade Phillips.
Und das ist
eine Coaching-Legende. Ja. So. Und er selber war mal QB bei UTEP, weiß also, wovon er spricht. Und sie haben einen neuen DC. Ed Donatell kommt von den Denver Broncos. Da weiß man auch, die stehen für eine starke Defense. Und das alleine zeigt schon so für mich, okay, die wollen wirklich jetzt auch, das sind alles junge Typen, die wollen mit Mike Zimmer abschließen. Sie wollen diesem Roster nochmal eine Chance geben, dem Roster, wo man sagt, okay, viele enge Spiele doch verloren, 8-9 gegangen, aber irgendwas hat gefehlt. Mhm. Aber ich finde es gut, dass man jetzt nicht das Roster sofort umdreht, sondern jetzt sagt, okay, wir holen uns jetzt erstmal Coaches, an die wir glauben und, ja, und versuchen dann noch aus umzustellen.
Weißt du, im O'Connell, da schwingt halt immer so ein bisschen mit, ja, also kriegen wir jetzt hier die Rams auf uns?
Ja, natürlich.
So, gibt es dann hier, gibt es das Playbook? Kommt das hier an, ja?
Ja. Und da muss man halt gucken, wenn es wirklich so ist, dass Mike Zimmer Kirk Cousins nicht mochte und dahingehend natürlich auch seine Offense nicht wirklich angepasst hat, ja, dann hat Kirk Cousins hier auch nochmal eine Chance. Also der ist auch in seinem Prove-It-Deal. Und du hast mit Jordan Hicks von den Cardinals einen interessanten Linebacker geholt. Du hast mit J.D. Smith von den Packers einen guten Pass-Rusher geholt. Und du hast mit Lewis Sinn einen richtigen Top-Rookie geholt. Auf Safety. Okay. Nachdem du downgetradet hast. Als Abgänge hast du Leute wie Tyler Conklin, Michael Pierce und Xavier Woods. Kann wehtun. Aber ich sage, Tyler Conklin ist an sich auch nur ein Backup. Michael Pierce schwierig und Xavier Woods war nicht mehr gut. Ja. Also von daher sage ich jetzt einfach mal, du hast schon eine Menge getan. Du hast letztes Jahr die 14 beste Offense gehabt, was so der Inbegriff von Durchschnitt ist. Deswegen auch diese 8-9, die jetzt 8-9 gehen oder 9-8, ist ja im Endeffekt egal. Was interessant ist, sie hatten die drittlängsten Drives. Also sie haben es schon geschafft, die Offense lange am Leben zu halten. Und das ist auch eine Qualität von Kirk Cousins, den ich immer noch als Quarterback sehe, der für Zuverlässigkeit steht, der auch mal Potenzial hat, mal ein Top-10-Quarterback zu sein, aber eigentlich immer so Top 13, Top 12, Top 11. Hm. Das für mich Kirk Cousins. Wie weit schafft er es?
Ich freue mich, also es war mir neu, dass es da so eine schlechte Chemie zwischen Mike Zimmer und ihm geben soll. Das hat ja der Linebacker Lieber oder wie auch immer er heißt, der Ex-Linebacker von den Vikings irgendwie gespoilert. Das ist natürlich Spiel. Also es ist ja nicht so, dass du als Quarterback nicht eh schon genug Druck hast.
Ja, aber wenn dann
dein Headcoach dann eigentlich mag. Ja und auch irgendwie immer loswerden will, ja. gefühlt, ne, dann ist das nochmal doppelter Druck und dann spielt es ja auch nochmal anders. Also wenn jetzt wirklich ein Coach hat, der ihm vertraut und diese Offense anvertraut und hinter ihm steht, dann hat Kirk Cousins, glaube ich, in genug Spielen gezeigt, dass er das Potenzial noch zu deutlich mehr hat.
Das glaube ich auch und deswegen freue ich mich, dass er jetzt auch einen offensive-minded Headcoach bekommen hat,
ja.
Der mit Quarterbacks umgehen kann und von daher, Kirk Cousins, ich sehe ihn gerade nicht so kritisch, wie ich ihn, glaube ich, letztes Jahr vor der Saison gesehen habe. Deswegen, das kann funktionieren. Du hast mit Sean Mannion und Kellen Mond, zwei Backups. Kellen Mond wird immer noch viel Potenzial nachgesagt, aber Kirk Cousins ist dein Starter für dieses Jahr. Und darum geht es im Endeffekt.
Genau. Ja.
Du hast auf Running Back Dalvin Cook. Dalvin Cook ist für mich, wenn er fit ist, ein Top 5 Running Back in der ganzen NFL. Du hast dahinter Madison, der ist als Runner auch in Ordnung und Ty Chandler als Rookie ist auch gut.
Leute gut vertreten.
Also genau, Madison als Backup hat wirklich sehr, sehr gut, hat ihn gut vertreten. Ty Chandler als Rookie gefällt mir richtig, richtig gut. Das heißt, dieser Running Back Room ist top und Dalvin Cook kriegt für mich immer noch nicht den Hype, den er eigentlich verdient von seiner Qualität her. Zusätzlich hast du ja nicht nur einen Running Back, sondern du hast halt auch mit Justin Jefferson ein Elite-Receiver. Und ich sage wirklich Elite, für mich ist Justin Jefferson ein Top-3-Receiver in den NFL.
Mit Potenzial für mehr. Also nach der Season kann das der Receiver sein.
Richtig. Und das heißt, er ist für mich auf einem Level mit Devonta Adams. So. Und dazu hast du die perfekte 2 mit Adam Thielen. Also, weil der ist klatsch, der ist zuverlässig, der ist allürenfrei. Du hast mit KJ Osborne jemanden, der schon 7 Touchdowns und 665 Yards im letzten Jahr gemacht hat, also als Nummer 3 auf jeden Fall schon mal abgeliefert hast. Das heißt, du hast da deine 3 Receiver zusätzlich zu deinem Top Running Back. An den Waffen wird es nicht scheitern. Auf Tight End, wir unterscheiden ja immer nicht sozusagen nach Position, sondern hier als Passcatcher, könnte man jetzt sagen, ja, schwierig, Tyler Conklin abgegeben. Ja, aber du hast Irv Smith Jr. und der hat ein Riesentalent. Der war letztes Jahr verletzt, aber das vor das Jahr hat er 5 Touchdowns gemacht. Und der kann so ein richtiges Bounceback-Jahr kriegen. Und hat, komischerweise, ja jetzt einen Coach, der Titan-Coach war. Der immer dafür gesorgt hat, dass die Titans gut waren. Kennst du noch Jordan Reed von Washington?
Washington, ja.
Ja. Unter welchem Coach hatte er seine besten Jahre? Unter Kevin O'Connell.
Ja.
Und vielleicht ist es ein bisschen jetzt Kaffeesatzleserei, aber ich glaube, Irv Smith wird hier definitiv profitieren und ist halt wieder eine total interessante Mischung. Du hast einen guten Quarterback, du hast einen Elite Running Back, du hast einen Elite Receiver mit einem guten Waffenarsenal dahinter und mit Irv Smith dann wieder einen Athleten, der auf Tight End einfach auch für Matchups generieren kann. Die größte Schwäche von den Vikings war meiner Meinung nach immer die Interior Line, aber die O-Line an sich. Und die, laut PFF ist das Platz 23 gewesen. Und das kann man tatsächlich, das kann man sogar einfach so sehen. Das Ding ist, die Tackle, Darisaw und O'Neal sind gut. Und von Darisaw erwarte ich mir sogar noch einen Step nach vorne. Auch ja. Ezra Cleveland hat sich gesteigert. Ist im Moment erst solide, wird sich aber steigern, weil er ist ein junger Spieler. Du hast also mit Bradbury und Udoh zwei wirklich Schwachstellen gehabt. Das Ding ist, Bradbury wird noch starten. Udoh aber auf keinen Fall. Du hast Jesse Davis geholt von den Dolphins, der war die letzten 4 Jahre Starter. Du hast Ed Ingram. Die beiden werden den rechten Guard-Spot unter sich ausmachen. Und dann sage ich, hast du vielleicht nicht mehr die 23 beste O-Line, sondern vielleicht schaffst du es so zwischen Platz 15 und 18. Das heißt, du bist hier eigentlich in der Situation, dass du eine O-Line hast, die okay bis solide ist, dass du ein sehr gutes Waffenarsenal hast, dass du einen guten Quarterback hast und einen sehr guten Running Back. Wie weit kann dich und dazu noch jetzt eine Offense spielen wirst wahrscheinlich, die Quarterback-freundlicher wird, die mehr aus dem Flow kommt, die mehr Matchups generieren wird und du hast die Spieler dazu, um Matchups zu generieren.
Wenn wir machen ja mal den Vergleich, so wie, inwiefern ist die Offense besser geworden durch die Moves in der Offseason? Und ich finde keinen Grund zu sagen, warum sie schlechter geworden ist.
Genau, das ist nämlich so, der Punkt. Also, unter welchem Argument wäre diese
Offensive? Das ist nicht zu machen. Also es ist nicht zu machen. Das System hat ja teilweise nicht funktioniert. Letztes Jahr mit dem neuen Coach wird es wahrscheinlich besser funktionieren. So, du hast immer noch die gleichen Elite-Waffen, hast keinen essentiellen Spieler verloren. Die O-Line hast du auch verbessert durch die Verpflichtung von Jesse Davis. Also du findest faktisch keinen Punkt.
Richtig. Und dann muss man halt auch einfach vertrauen, dass alle mal fit bleiben. Covid ist jetzt wahrscheinlich in der NFL auch kein Thema mehr in irgendeiner Form. Nee. Hoffentlich. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, diese Offense wird besser sein als Platz 14 letztes Jahr. Aber dafür hast du immer noch die Defense und die war schlechter. Du hast letztes Jahr eine Platz 24 Defense gehabt. Hätte ich vom Gefühl her, vom Spielermaterial her, auch gedacht, müssten besser sein. Aber die hatten so viele Verletzte.
Ja, so, und Vikings waren extrem. Aber die ganze letzte Season war extrem, also die ganze letzte Season war ja extrem, was Verletzungen anging. Ja, aber da sind mir die Vikings nochmal besonders im Gedächtnis geblieben. Genau,
nochmal aufgefallen. Ja. Deswegen würde ich die Statistiken aus dem letzten Jahr jetzt gar nicht so nehmen, weil jetzt werden hier andere Spieler spielen. Ja. Du hast in der Front eine wirkliche Physis und da finde ich, du hast Harrison Phillips, du hast Tomlinson, du hast Daniel Hunter, du hast Eric Kendricks, du hast Jordan Hicks. Die sind alle moderner als ihr Ruf, aber das ist schon die physische Gattung ihrer Positionsgruppe. Harrison Phillips ist für mich einfach ein Defense Tackle, Tomlinson genauso. Daniel Hunter ist ein Pass Rusher, aber ein physischer Pass Rusher, der auch gleichzeitig den Run stoppt. Eric Kendricks und Jordan Hicks sind für mich athletische Oldschool Linebacker.
Ja, das trifft es ganz gut. Sie können in der modernen NFL überleben, aber vor ein paar Jahren, da wären sie vielleicht noch die Lightweight Linebacker gewesen, aber jetzt sind sie schon die Heavyweight Linebacker, also die klassischen alten Haudegen.
Ja. Richtig, aber du hast auch so jemanden wie Vonum, der hatte 8 Sacks beispielsweise. Habe ich gar nicht mitgekriegt, aber 8 Sacks sind erstmal ordentlich, wenn er das so hält. Ja, und ist auch noch ein junger Spieler. Zusätzlich hast du so Darius Smith, der dir definitiv Passrush geben wird. Ja, okay. Und es damit halt auch deiner Secondary einfacher macht. Und du hast jemanden wie Asamoah, den ich sehr, sehr gut finde. Habe ich damals schon gesagt, den gedraftet, gefällt mir gut. Das heißt, diese Front ist an sich, wenn fit, und das ist genau der Punkt, wann ist denn Eric Kendricks wirklich mal die ganze Saison fit? Wann sind alle anderen da mal
fit? Ist halt auch schon eine alte Riege. So,
genau, das ist so. Im Vorgespräch hat Tobi die Vikings so mit den Chargers verglichen. Und da habe ich ihm gesagt, ich so, ja, die Chargers haben aber junges Talent und die Vikings sind ja, die haben jetzt noch 1-2 Jahre. Sonst, also dieses Team hat jetzt noch dieses eine, vielleicht noch das zweite Jahr bekommen. Ja. Aber danach müssen sie auch den Umbruch hier einleiten. Aber so lange sind die Spieler halt noch gut.
Ja, zumindest die Defense.
Ne? Genau.
Also die Defense.
Also ist der schon Kern gut am Altern. Diese Kern dieser Defense. Und da können wir in der Secondary gleich weitermachen. Patrick Peterson hatte die beste Saison seit 2018. Das ist ein positiver Schritt, weil er wird wahrscheinlich der Nummer 1 Corner sein. Je nachdem, wie sehr sich Cameron Dantzler jetzt weiterentwickelt.
Da sieht man mal, wie krass gelabelt das beim Cornerback ist. Das hätte ich dir nicht geglaubt. Also ich glaubte das jetzt schon, aber das hätte ich nicht gedacht. So, sagen wir es eher so. Dass Patrick Peterson in dem Alter jetzt noch mal eine Season hat, die an 2018 rankommt.
Absolut.
So, und weil Cornerback einfach, irgendwann ist halt eigentlich Schicht. Dann wirst du vielleicht nochmal Safety oder so, ne? Das hätte ich tatsächlich, hätte ich nicht vermutet, aber lass ihn noch eine Season auf dem Niveau spielen.
Das ist halt das Ding. Aber du hast jetzt Cameron Dantzler beispielsweise noch, den ich auch für gut finde, der auch nochmal einen Step nach vorne machen wird. Zusätzlich Andrew Booth gedraftet,
ja,
der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, du hast drei Corner, mit denen man sozusagen wirklich arbeiten kann. Wichtig hierbei ist, es spielen einfach Mackenzie Alexander und Brashad Breeland nicht mehr deine Starting Reps. Weil das war letztes Jahr so und deswegen waren die auch so katastrophal. Weil das waren zwei der schlechtesten Corner in der ganzen Liga. Wenn du auf Safety gehst, hast du immer noch die Legende Harrison Smith. Der ist nicht mehr der beste Safety der Liga, aber er ist immer noch sehr, sehr gut. Und zusätzlich stellst du jetzt Louis Sin daneben, wo ich sage, hey, der kann auch richtig, richtig gut sein. Und der ist Plug and Play und der wird Big Plays verhindern. Und der Typ war der Staubsauger dieser Georgia Defense, sozusagen, der zu auch den letzten Mann da noch abgeräumt hat, wenn da mal irgendwas durchgekommen ist, und wurde dafür richtig hart gelobt.
War er, aber ist er eher mehr an, näher an der Line oder eher Centerfield? Also schön tief hin.
So wie ich habe mehrere Sachen heute durchgelesen, wo er einfach Centerfield gespielt hat und der letzte Mann in der Defense war.
Ich finde Safety ist einfach die, wirklich, also da liest du dir Scouting Reports, ja, durch und bei dem einen ist es ein Box Safety, bei dem anderen ist es Safety, ist die vielleicht am schwersten zu definierende, ja, Position in der NFL. Ne? Bei dem einen sagt er, der kann covern ohne Ende, der ist Single High. Der nächste sagt, der ist nur Box.
Der Typ.
Aber nur, weil es auch wichtig wäre.
Der Typ kann covern. Ja. Der Typ kann wohl als letzter Mann hinten reingestellt werden.
Ja.
Und dann sage ich, passt er perfekt zu Harrison Smith.
Ja, weil Harrison Smith halt dieser klassische Do-it-all-Safety war.
Ja.
Oder ist. Immer noch ist. Also den du wirklich, der physisch genug ist zu blitzen, den du auch als, ja, Linebacker aufstellen kannst, den du auch hinten hinstellen kannst, der jetzt aber nicht der klassische Single-Eye-Safety ist. Also zu Harrison Smith, gerade wenn du dann auch noch alterst. Also ist auch nicht mehr der Jüngste. Und dann gefällt mir das richtig gut. Aber ich habe mich gerade gefragt, was Louis Sein ist. Ist nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, ich hatte ihn so dazwischen verortet, so als auch
da eher
so.
Da kann er, glaube ich, hinkommen. Aber zum Beispiel, wenn die Georgia-Defense letztes Jahr ja kritisiert wurde, dann war es ja immer in dem Level, was eigentlich vom Box-Safety Hybrid-Linebacker bespielt wurde. Und dann war Louis Sin derjenige, der mehrere Big Plays verhindert hat als Free,
mhm,
und da nochmal abgeräumt hat. Und da, wenn er das bei den Vikings auch so umsetzen kann, würde ich sagen, haben sie da auf jeden Fall eine akzeptable Defense, die auch besser spielen kann als letztes Jahr, wenn wiederum, und das ist halt der wichtige Punkt, bei den Vikings müssen alle fit sein. Wenn bei den Vikings aber alle fit sind, dann kann das hier eine Nummer werden, die richtig interessant ist. Und dann, ich gebe denen hier nur 10 Siege gerade. Und das ist Platz 2 in der Division. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ich glaube, dass diese Vikings-Mannschaft dieses eine Jahr jetzt noch hat. Und wenn da alles funktioniert, dann kann das eine riesige Überraschung werden. Ich glaube, als X-Faktor habe ich Patrick Peterson in der Defense und Irv Smith in der Offense. Aber hier kann alles passen und dann ist das ein richtig unbequemer Gegner und dann holen die vielleicht auch 11 oder 12 Siege im Maximum. Aber es kann halt auch so ein Übergangsjahr werden, wo der Coach sich erstmal einfinden muss und dann holen die nur 8 Siege.
Mhm.
Und deswegen, ich gehe jetzt mit 10 Siegen, ich bin vielleicht positiver als der Konsens, weil man findet auch manchmal 7 Siege. Ich bin sogar manchmal, ich traue denen sogar aber auch 11 oder 12 Siege zu, aber ich sage, 10 Siege sind relativ realistisch mit dem Spielermaterial, den sie haben. Devin Cook, wenn ich ihn kriege, würde ich ihn als Running Back nehmen.
Ja, ich sage 9-8. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit weg von 10-7 und auch ein Winning Record. Aber ich glaube, mehr wird es nicht, weil es dauert schon auch, ein System zu etablieren. Du hast zwar die individuelle Klasse in der Offensive Line.
Aber es ist das Rams-System. Stafford hat es in einem Jahr geschafft.
Ja, das stimmt. Schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, Rams Defense ist stärker.
Ja, definitiv.
Also du hast die Offenses abgefedert durch eine bessere Defense. Was mich bei den Vikings halt wirklich so ein bisschen, gut, das hat jetzt nichts mit dieser Season, mit der kommenden Season zu tun. Aber es wird also wirklich defense-technisch dann übernächstes Jahr echt, also das muss eigentlich dieses Jahr funktionieren, deswegen wünsche ich es mir für die Vikings, aber ich glaube nicht, dass sie den Sprung zum letzten Jahr schaffen, weil jetzt sie haben, so viel hat sich dann auch nicht verändert, dass ich jetzt sage, ja okay, jetzt kommt der große ab, jetzt steppen sie nochmal ab, legen nochmal eine Schippe drauf,
aber sie bleiben
neuer
Coach. Sie bleiben doch jetzt gesund.
Ah, okay, ja gut. Ja.
Das, aber das Ding ist halt, wenn man auf Gesundheit hoffen muss, dann ist halt auch immer schwer.
Also ich glaub an das individuelle Talent der Vikings. Ich frage mich, ob sie es als Team aufs Feld kriegen.
Ja.
Ich würde es mir ungemein wünschen, weil da spielen Leute in der Defense, die spielen da gefühlt, seit ich Football spiele. So, also so ein Hunter, so ein Kendrick, so ein Smith, ja. Die sind da einfach schon immer. Gut, ein Peterson gibt es auch schon immer, aber der war halt eher Cardinals. Ne? Also ich würde es denen einfach wünschen, aber diese Defense muss jetzt funktionieren. Und ich glaube...
Ich hoffe es einfach. Das ist ein bisschen, also bei meiner Prediction ist auch ein bisschen Hoffnung dabei.
Ja. Also es ist möglich und wenn du erstmal in den Playoffs bist, ist alles drin. Und so ein Justin Jefferson, da sehen wir nächstes Jahr vielleicht eine 1500-Yard-Receiving-Season wieder. Oder haben wir dieses, haben wir nicht, hat er 1600 gehabt?
1600 Yards.
So, das heißt, wir sehen auf jeden Fall bestimmt 1400 plus und vielleicht sogar noch mehr. Wir sehen Dalvin Cook, wenn er wie eine ganze Season fit bleiben kann, kann der in Top 3 Rushing-Leader sein. Ne? Du hast eine O-Line, die hast du improved. Ja, aber ich bleibe trotzdem bei 9,8.
Okay. Ja. Machen wir weiter
mit den Green Bay Packers. Ich habe gerade versucht, noch irgendwie mir das schön zu
reden. Du bist meinen ganzen Kram nochmal durchgegangen.
Ja, ja.
Gehen wir zu den Green Bay Packers.
Ja. Die Green Bay Packers sind so ein Team, irgendwie als wenn die gewinnen müssen, habe ich das Gefühl. Also seit Matt LaFleur da ist, haben sie jedes Jahr 13 Siege geholt. Mhm. Und letztes Jahr war so ein Jahr, wo ich gedacht habe, ja, da fehlt es mir irgendwie so ein bisschen an Talent. Ich glaube, die hatten einfach auch viele Spieler, die du nicht so auf dem Schirm hattest. Und das hat man schon darin gemerkt, dass ein Rodgers irgendwie vor die Medien treten muss und sagen muss, ja, wir sind halt aber ein cooles Team. Die Chemie stimmt. So, ne?
Ja, aber ich habe halt ehrlich gesagt einfach keinen Bock mehr auf Aaron Rodgers.
Ja, er ist schon wirklich so, ne?
Er ist krass gut, aber er ist halt auch hart nervig.
Ich habe noch diesen Aaron Rodgers im Kopf, der immer auf jedem Bild eine Fotobombe gemacht hat.
Ja, weißt genau.
Weißt du noch so dieser spaßige QB, für den du bestimmt voll gern gespielt hast. Und inzwischen ist er so ein bisschen dieser egozentrische Quarterback, der sich selbst sehr stark inszeniert.
Genau.
Ich meine, heute kam auch schon wieder dieses Video, wie er zum Trainingscamp kommt, ein Unterhemd und da wirklich eine richtige Show draus gemacht wird. Schwierig, auch das ganze Vertragsdrama und ich glaube, die Beziehung zwischen Headcoach, also wenn wir darüber reden, dass die Beziehung zwischen einem Headcoach und einem Quarterback nicht so gut ist, bei den Vikings gewesen, zwischen Zimmer und Cousins, ja, hier scheinbar auch nicht.
Ja.
Also ich glaube, LeFleur ist schon gut angenervt von Rodgers, aber weiß halt, dass Rodgers ein Back-to-Back-MVP. Ja, kannst du halt.
Kannst du schwer bingen.
Der darf dir halt auf der Nase rumtanzen. Erklär das mal den Fans oder deinem General Manager oder deinem Owner, was ja in dem Fall die Fans sind.
Ja.
Der Quarterback, also hier trennen sich unsere Wege. Nee, in dem Szenario bist wahrscheinlich du der abgesägt wird. Trotzdem, die Packers letztes Jahr haben wieder 13 Siege geholt, trotz extrem viel Verletzungspech. Also die hatten ja wirklich super viel Spiel. Also ihr Nummer 1 Corner war verletzt, Alexander. Ihr linker Tackle war verletzt. Bakhtiari hat ein Spiel am Ende noch gespielt, dann Playoffs wieder raus. Ihr Superstar-Titan Tonyan war verletzt.
Der Superstar-Titan der Football-Community.
Der 2020 11 Touchdowns hatte und damit den Single-Season-Record eingestellt hat. Aber auch
nicht mehr. Er hat wahrscheinlich 11 Catches im ganzen Jahr gehabt.
Das war schon krass. 2020 und 2021 hatte man die Hoffnung. Ist egal. Auf jeden Fall auch
Kreuzbandriss.
Also die Mannschaft war schon stark angeschlagen und hat aber trotzdem performt. Und wieder 13 Siege nach Hause geholt. Also man muss die Packers auf dem Schirm haben. Und auch dieses Jahr muss man das wieder haben. Und wenn wir die Offense mal durchgehen, klar, Quarterback Aaron Rodgers, Big Move, ihn geresigned. Endlich im Kasten.
Genau, endlich ist das Drama weg.
Aber muss man natürlich auch sagen, hast das Team ein bisschen beschnitten, weil der Vertrag ist doch sehr auf Rodgers zugeschnitten.
Ja.
Da ist nicht mehr Spiel, nicht wirklich mehr viel zu machen. Aber gut, du hast halt auch einen Elite-Quarterback. Also das muss man halt so sagen. Klar, man kann immer sagen, Rodgers hat nur einen Ring, aber...
Er ist schon gut.
Er ist Back-to-Back-MVP geworden. Also. Und letztes Jahr hatte man immer das Gefühl bei ihm, weiß nicht, also als würde er das so lässig runterspielen, weißt du? So, ja, ich mache jetzt das, was von mir erwartet wird. Wenn ich mal mehr machen muss, mache ich mehr. Aber wenn ich halt nur AJ Dillon oder Aaron Jones den Ball geben muss, mache ich halt auch nur das. Mir doch egal.
Aber da gehe ich halt nicht mit. Also es ist natürlich irgendwie immer ein bisschen schwierig, Aaron Rodgers zu kritisieren, wenn er zweifach hintereinander MVP geworden ist. Aber er ist in einem System, was ihm eine sehr gute Baseline geben muss, wo er wahrscheinlich einfach nur dieses System, also nicht nur wahrscheinlich, wo er das System an sich umsetzen muss und damit schon sehr, sehr viel eine hohe Wahrscheinlichkeit hat zu performen oder zu gewinnen. Er spielt mit einer sehr guten Defense, aber halt auch mit guten Runningbacks und mit einem sehr, sehr guten System, was in der Regular Season super funktioniert. In den Playoffs, wo es drauf ankommt, auf seine individuelle Qualität ankommt, wo es drauf ankommt, selber Leute out zu performen, hat es jetzt mehrfach nicht geschafft. diesen Step immer zu machen und zu sagen, ja, okay, ich kann immer das Level kontrollieren, ich kann immer den Schalter umlegen. Wenn ich 120% geben muss, dann mache ich das eben. Das sehe ich gerade bei Aaron Rodgers nicht. Ich glaube, da ist auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht, dass Aaron Rodgers von seinem Namen lebt, aber also in den letzten Jahren hat er für mich nicht bewiesen, dass er das immer jederzeit abrufen kann, was er von sich selber, glaube ich, glaubt, dass er das kann.
Ja, erstmal gut für mich, dass wir nur die Regular Season hier predicten und nicht die Playoffs, weil den Case gebe ich dir. Weil wenn du viermal MVP wirst, dann kann man jetzt sagen, nur ein Ring spricht für deine These mit den Playoffs. Was man aber auch sagen muss, ich würde jetzt nicht sagen, dass er von seinem Umfeld abhängt, weil er hat ja schon unter mehreren Coaches und in mehreren Systemen bei den Green Bay Packers gespielt und er hat seinen Super Bowl unter Mike McCarthy gewonnen. Darf man auch immer nicht vergessen, finde ich. So, ja. Aber auf jeden Fall, er hat aber ja gezeigt. Es
geht ja um jetzt.
Aber er hat ja gezeigt, dass er auch in anderen System funktioniert. Deswegen würde ich nicht sagen, er braucht. Er ist nicht Jared Goff oder Kirk Cousins.
Aber er braucht jetzt im Moment sozusagen ein System. Nicht in dem Sinne wie Cousins oder wie Goff, aber er ist nicht Patrick Mahomes, wo ich immer wieder sage, ja, okay, die liegen mit 4 Touchdowns zurück, kein Problem. Die Chiefs haben eine Chance.
Okay, aber bei den Chiefs haben wir ja gesagt, der Case für die Chiefs ist, sie haben Patrick Mahomes und ja, egal, was drumherum ist. Und das würdest du bei den Packers nicht sagen.
Genau, das sage ich halt so. Bei den Packers sage ich, ich weiß nicht, macht Aaron Rodgers dieses Team so viel besser? Aber das wirst du uns ja gleich erklären. So.
Also das Ding ist, ich glaube schon. Ne, und wir überspringen jetzt mal die Running Backs und kommen gleich zu seinen Waffen. Und auch da hat er die letzten Jahre ja eigentlich nur Devonta Adams.
Ja, aber so, was heißt jetzt, nur, er hat den besten Receiver der NFL gehabt.
Genau, und jetzt ist ja die Angst, dass von vielen genau das, was du ja im Endeffekt gesagt hast, so jetzt ist seine Nummer 1 Waffe weg, jetzt wird er mies. So, jetzt habe ich eine Stat, die wirst du mir auch gleich um die Ohren hauen, das weiß ich jetzt schon, ist aber trotzdem, finde ich, interessant, zumindest um zu sagen, ja okay, er funktioniert aber auch ohne. Und zwar hat er in 7 Spielen, wo Adams nicht dabei war, seit 2019 alle Spiele gewonnen, über 2000 Yards geworfen, 19 Touchdowns, 1 Interception und Passer-Rating von 119,7. Das heißt, er funktioniert auch ohne Adams und dann funktioniert er auch ohne krasse Waffen um sich herum.
Aber das immer nur vereinzelt, nie 2 Spiele am Stück und immer so, dass der Gegner sich nicht darauf vorbereiten konnte, dass der beste Receiver nicht da ist.
Ja, aber was heißt das in der Vorbereitung? Ja, die haben Adams nicht. Gut, wer ist ihre Nummer 2? Dann wird jetzt wohl der angeworfen. So, also,
ja gut, aber sie haben Adams nicht. Das heißt, du spielst eine ganz andere Defense, wenn du weißt, dass er nicht kommt.
Ja, aber du bist ja bevorteilt in deiner Defense. Also es wird doch schwerer für den Quarterback. Ja, aber
du bist auch nicht so ausrechenbar, wenn du die ganze Zeit damit rechnest, sozusagen, okay, ich muss die und die Systeme trainieren.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, als DC bist du eher so, nice, Devonta Adams ist nicht da, jetzt wird es einfacher für mich, den gegnerischen Quarterback einzubremsen, als, oh scheiße, die haben Adams nicht, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das Spiel
plane. Ja, aber du kannst, das Schöne bei den Green Bay Packers war, dass okay, es wird eng, okay, Adams kriegt den Ball. Ja. Das konntest du immer predikten. Er hat dann nicht auf einmal Lazar angeschmissen.
Wobei, Lazar letztes Jahr 8 Touchdowns gab. Vorher immer nur 3 die Seasons. Ja, natürlich ist es nicht Devonta Adams. Und natürlich kann ich jetzt hier nicht sagen, die Offense wird besser, weil sie nicht mehr Devonta Adams hat. Natürlich ist die Offense erstmal schlechter, weil sie nicht Devonta Adams hat. Übrigens, aber trotzdem, zur Info,
KJ Osborne hatte 7 oder so. Also, wer ist KJ Osborne?
Okay. Na gut, kommt natürlich immer darauf an, welche Rolle der Receiver in dem System hat oder so.
Genau,
so, Robert
Tonya hatte auch mal 11 Touchdowns.
Ja gut, okay, aber ein Tight End ist ja die meiste Definition von einem Red Zone Target. Ne? Egal, ich will ja nur darauf hinaus, dass ich glaube, Aaron Rodgers, klar, wird darunter leiden, dass Devonta Adams weg ist, aber ich glaube, er ist gut genug, um nicht so abhängig von Devonta Adams zu sein, dass er nächstes Jahr nicht performen kann. Also ich glaube, wir werden eine ähnliche Leistung von Aaron Rodgers sehen, auch ohne Adams. Und ich glaube, die Frage ist, wer kriegt diese ganzen Targets von Adams? Also Adams wurde 169 Mal von Rodgers angeworfen. Ich glaube nicht, dass die Green Bay Packers ihre Offense umstellen und weniger werfen werden. Wer kriegt die jetzt? Kriegt sie Alan Lazard? Ist Alan Lazard jetzt, promoten sie den jetzt als Nummer 1?
Naja, aber 60-70 Bälle wird auf jeden Fall Christian Watson kriegen. Nicht Watkins, sondern Watson.
Genau. Ich glaube nämlich nicht, dass es Alan Lazard wird. Alan Lazard wird, glaube ich, nochmal upsteppen, jetzt wo Adams weg ist. Der wird so ein paar abkriegen. Aber ich glaube, es werden tatsächlich die Rookies sein, die hier upsteppen. Die werden natürlich nicht Devonta Adams ersetzen. Aber Christian Watson und Romeo Doubs sind in einem perfekten Umfeld gedraftet worden. Du hast einen Elite-Quarterback, der dir jetzt die Bälle zuschmeißt und die Nummer 1 ist auch noch weg. Das heißt, es sind viele Targets frei geworden. Du kannst performen. Und ich glaube, dass Christian Watson gut genug ist, um das möglich zu machen, nicht Davante Adams zu ersetzen, aber dafür zu sorgen, dass diese Passing-Offense mit dem Elite-Quarterback Aaron Rodgers stark genug bleibt.
Aber Davante Adams, also Aaron Rodgers ist einer der Quarterbacks, wo man am meisten weiß, okay, der braucht ein Feeling mit seinen Receivern. Der hat auch mit Davante Adams 2 Jahre gebraucht, bis sie wirklich diese Connection hatten. Glaubst du nicht, ist es nicht viel verlangt von einem Christian Watson, das ab Day One zu kriegen?
Naja, also ich glaube, wenn ein Kirk Cousins das mit Justin Jefferson hinkriegt oder auch einen Joe Burrow mit,
ne, das sehen aber nicht, Christian die Watson und Christian Watson gleich mit Justin Jefferson zu vergleichen?
Hart. Nein, nicht Christian Watson wird nicht der nächste Justin Jefferson, aber ich meine, dass wenn ein Kirk Cousins es sofort hinkriegt, mit einem neuen Receiver ein Feeling aufzubauen, dann kriegt das Aaron Rodgers auch mit einem neuen Receiver hin. So, natürlich wird das immer besser werden mit der Zeit, aber trotzdem wird es Aaron Rodgers schaffen, eine Chemie mit seinen Receivern aufzubauen. Ich meine, dafür sind die Camps da. Also den Camps.
Aber es soll wohl häufiger schon Schwierigkeiten in der Richtung gegeben haben.
Im Zweifel hat er ja noch Randall Cobb.
Ja, den schmeißt er im Zweifel sowieso an.
Ja,
okay, gib mir alle auf den Sack. Ja, hier, guck, Randall, du bist sowieso nur wegen mir hier.
Ist so, weil wenn wir davon reden, dass Davante Adams sein bester Buddy ist, nee, das ist Randall Cobb. Der ist nämlich nur zurückgekommen, weil er das wollte. Randall Cobb war letztes Jahr die Schleife drum. Paket, Geschenk für Aaron Rodgers, dass der zurückgeholt wurde. Nein, es ist natürlich wird die Offense schlechter, wenn Adams weg ist. Aber ich glaube, der Receiver-Room wird trotzdem mit Aaron Rodgers gut sein und die Passing-Offense wird mit Matt LaFleur als Headcoach auch in diesem Jahr gut funktionieren. So.
Welche Rolle nimmt Sammy Watkins jetzt ein?
Sammy Watkins? Ist auf jeden Fall, es ist ja nicht schlecht, wenn du gleich relativ viel von deinen Rookies verlangst. Ne? Also wie gesagt, Christian Watson wird die Nummer 1 sein, keine Frage, ist groß. Ne, kann tief gehen, gewinnt seine 50-50-Bälle, hat gute Hände, also der hat das Potenzial, ein vollkommener Receiver zu sein. Doubs wird der Vertical Guy sein, der Speedy Guy und Sammy Watkins schadet jetzt definitiv nicht zusammen mit Randall Cobb, diese beiden Jungwilden ein bisschen unter ihre Fittiche zu nehmen. Ne? Aber Sammy Watkins wird natürlich jetzt hier keine Riesenrolle einnehmen.
Aber ich finde, also die Verpflichtung fand ich tatsächlich smart, muss ich sagen, genau. Weil der gibt dir halt, irgendwas gibt er dir definitiv. Und für 1-2 Spiele kann er dir auch die Nummer 1 nochmal weggeben.
Genau, den kannst du in einer entscheidenden Situation auch anwerfen. Der hat so ein bisschen Pech gehabt, glaube ich, einfach in seiner Karriere. Der war immer irgendwie zur falschen Zeit, irgendwie am falschen Ort.
Ja, und der Hype vor seiner Karriere war halt zu hoch, dass man halt zu große Erwartungen an ihn hatte. Aber prinzipiell hat er da, wenn er fit war, auch immer abgeliefert. Ja. So, das war schon okay.
Ja, das denke ich auch. Ach, und wir haben Marquez Valdes-Scantling verloren. Das muss man hier an dieser Stelle auch noch erwähnen. Das vergisst man so ein bisschen bei Adams. Aber who cares?
Er hat 10 Millionen pro Jahr gekriegt. Die Green Bay Packers haben ihm wahrscheinlich noch gratuliert und gesagt, herzlichen Glückwunsch.
Ja, das hättest du bei uns nicht bekommen. Also, Receiver, Waffen, Christian Watson als wird die absoluter Fantasy-Tipp von allen Rookie-Receivern, vielleicht zusammen mit Sky Moore. Doubs bringt den Speed. Alan Lazard wird, glaube ich, nochmal absteppen. Adams kann nicht ersetzt werden, aber wird funktionieren in Green Bay. Plus die Tatsache, dass ich glaube, man verlässt sich vielleicht jetzt sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr aufs Running Game, weil Aaron Jones und AJ Dillon sind schon eine verdammt gute Kombi. Aaron Jones ein bisschen underrated. In vielen Stats wirklich gut und auch Top 5 bis Top 10. Zum Beispiel eine 4,7 Average, 5,5 Average und das ist, finde ich, die wichtigste Statistik bei einem Running Back.
Finde ich auch nicht. Für mich ist Aaron, also ich hatte Josh Jacobs ja als 8 besten Running Back der Liga bezeichnet.
Ja. Aaron Jones besser.
Und für mich ist Aaron Jones so 6, 7.
Ja, genau. So und plus die Tatsache, dass du da noch AJ Dillon hast, der in seiner Rookie-Season so 200 plus Yards hatte, letztes Jahr 800 und beide hatten 170 plus Carries und beide hatten Average mindestens 4 Yards. Also du hast hier ein funktionierendes Running Back Duo und ich vermute, dass das dieses Jahr noch mehr in Richtung 50-50 geht, was den Split angeht und das Volumen insgesamt im Running Game auch nochmal ein bisschen mehr wird, wodurch dann vielleicht auch noch ein bisschen kompensiert wird, dass du deine Nummer 1 Waffe verloren hast. So, das kannst du alles machen, weil du eine gute Offensive Line hast.
Und die ist krass. Also wenn sie fit ist, ist sie richtig krass.
Ja, weil du hast David Bakhtiari, einen der besten linken Tackle.
Und Biertrinker.
Wirklich, der passt da gut hin. Auch so in die Ecke da oben, Wisconsin. Du willst darauf hinaus, wie er beim Milwaukee Bucks-Spiel dieses Bier wegzieht. Ne?
Oder das, zwei.
Oder drei. Also. Körper kannst du auch gut was reinfüllen. Ne? Ja. So, aber der ist unglaublich gut auf dem Feld. Hat halt Kreuzbandriss gehabt. 2020, letztes Jahr nur ein Spiel gespielt in der Regular Season, ich glaube Woche 18, Playoffs dann auch nicht mehr gespielt und ist jetzt halt auch schon wieder, man muss es zumindest erwähnen, auf dieser Physically Unavailable Perform Liste, wenn es vielleicht auch nur Schonung ist, aber da muss man gucken, wie gut kommt er davon zurück. Kreuzbandriss ist immer schwierig, gerade als Offensive Lineman und dann auch schon ein bisschen älter.
Genau, und man, eigentlich sagt man immer, dass die Zeit, die du verletzt bist, brauchst du auch, um wieder fit zu werden.
Ja, genau.
So, um auch wirklich bei 100%
zu sein. Ja, genau, das ist halt das Ding. Fit werden auf NFL-Niveau heißt, du musst schon mal 100% sein, wenn du mit den Spielern mithalten willst. Und es nützt dir nichts, wenn du bei 90% bist.
Ja.
Das reicht nicht mehr. Also das reicht nicht. Dann bist du halt schon nicht mehr Elite. So, dann ist er vielleicht noch okay, weil er skilltechnisch so gut ist. Aber es reicht nicht. So, und Elton Jenkins auf der anderen Seite, rechter Tackle, sehr guter Tackle, als Duo vielleicht eins der besten der Liga. Aber letztes Jahr ist Kreuzband gerissen. Ich glaube in Woche 11. Das ist nicht so lange her. Ne? Gucken, kann er spielen zum Season-Beginn? Und wie fit ist er? Ja. Ist schwierig. Ist dann halt mit so einem kleinen Aber versehen. Aber wenn fit und Stand jetzt, kann man davon erstmal ausgehen. Starkes Duo. Dann hast du Runyan auf Guard. Hatte letztes Jahr einen Breakout-Season. Hat er richtig gut performt. Du hast Josh Myers, den hast du eigentlich 2021 gedraftet in der zweiten Runde.
Der ist richtig gut.
Er hat sich dann verletzt. Dann hat Lucas Patrick gespielt. Aber den hat man weggegeben. Der ist jetzt bei Chicago und hat ja noch 10 bis 12 andere Angebote. Mhm. Und jetzt ist es halt wieder Josh Myers. Das zeigt ja auch, okay, Lucas Patrick hat funktioniert. Rodgers hat gut von ihm gesprochen. Und trotzdem gibt man ihn weg, weil man sagt, wir haben Josh Myers. Also glaube ich, ist das hier kein Downgrade.
Ja, der ist, also da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher, der ist wirklich gut.
Ja, und Center in der zweiten Runde, dann bist du auch gut.
Ja.
So Schwachstelle vielleicht so ein bisschen Royce Newman. Aber der hatte witzigerweise die meisten Snaps letztes Jahr in der Offensive Line.
Ich finde den auch gar nicht so
gut. Ich finde den nämlich auch eigentlich ganz gut. Aber innerhalb dieser Offensive Line, würde ich sagen, ist es der Weak Spot.
Aber er ist schon Star, er wäre auch bei anderen Teams ein Starter.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein Luxus-Weak Spot.
Ja.
Und dann hast du zusätzlich noch die Offensive Line ja krass adressiert. Also du hast drei Offensive Linemen gedraftet, dritte Runde, vierte Runde und siebte Runde und die finde ich auch alle ziemlich gut. Sean Ryan in der dritten, Zach Tom ist erfahren, der ist Plug and Play, also der hat 34 Spiele gestartet, Tackle und Center, plus Rasheed Walker, siebte Runde, finde ich immer, ist immer noch ein Stil, den hatte ich viel früher in meinen Mocks und der hat auch 3 Jahre 32 Starts, also du hast dir direkt auch Leute geholt, wo du weißt, okay, komm, wir haben Tape und es sind keine Experimente, weil wir sind die Packers, wir wollen jetzt gewinnen. Ne? Also du hast die Tiefe, kannst mit dieser Offensive Line arbeiten. Also insgesamt, die Packers haben sich offensive-technisch nur verschlechtert im Sinne von Adams. Aber das ist halt kein nur. Das ist zwar nur ein Spieler, aber es ist der beste Receiver der Liga.
Und es ist halt auch wichtig, weil ein Elite-Receiver auf dem Feld verändert das Team mehr, als wenn du 2-2-Plus-Receiver auf dem Feld hast.
Ja, das stimmt. Natürlich. So. Außer du bist wie es in Kansas teilweise der Fall war, du bist... Also, wenn wir Kelsey ausklammern, ne? Also wirklich nur Receiver anschauen, außer du hast halt wirklich nur den einen.
Ja, genau.
Ja, also.
Aber zum Beispiel in Houston mit DeAndre Hopkins, da hat man auch nur den einen gehabt und trotzdem hat er alles verändert.
Ja. Willst halt, wenn er so Elite ist, schafft er es auch, trotzdem seine Bälle zu fangen, auch wenn die ganze Defense auf ihn ausgelegt ist. Willst du halt nur nicht haben, weil Spieler verletzen sich.
Genau.
Also du brauchst schon, also hättest schon lieber ein bisschen mehr Tiefe. Ja, es wird wehtun, Punkt. Es wird wehtun, ist nicht schön zu reden. Aber ich glaube, sie kriegen es abgefedert und Rodgers hat die Klasse, das hinzukriegen. So, und in der Defense, in der Front, hast du mal Kenny Clark, den finde ich eigentlich ganz gut. Ist einer der besten
Nose-Tackle
der Liga.
Der ist nur ganz gut. Als Nose finde ich ihn richtig gut.
Genau, deswegen in der Rolle ist er richtig stark. Ne? Hat auch zu Recht das Geld bekommen, wurde bezahlt. Hat halt immer so ein bisschen, also jetzt wirklich in der Line, die Packers spielen ja eine 3-4, haben auf den Endspots so ein bisschen das Talent um ihn herum gefehlt.
Ja.
So, und da haben sie Devonta Wyatt gedraftet und ich glaube, der wird auch direkt starten. Und das ist für mich der most underrated Player in dieser krassen Georgia Defense.
Ich finde ihn richtig, ich habe immer also das Ding ist halt, der ist halt physisch sozusagen von seiner Statur her jetzt nicht so krass wie Jordan Davis, aber von seinen athletischen Fähigkeiten her ebenwürdig.
Ja, genau. Er ist auch ein sehr guter Run-Stopper, aber im Gegensatz zu Jordan Davis auch ein guter Pass-Rusher.
Genau.
Also er bringt viel mehr mit. Er ist für mich einfach der Beste. Also ich würde eher auf ihn wetten, dass er in der NFL funktioniert.
Ich glaube, er ist der bessere Footballspieler.
Ja. Und hat insgesamt auch einfach mehr Upside als Interior Defensive Lineman. Der Jordan Davis hat halt die Gefahr, dass er als Rotationsspieler endet. Und Devonta Wyatt kannst du jedes Down aufs Feld lassen. So, da verstärkt das Talent, was Kenny Clark um sich herum braucht. Du hast Jaron Reed geholt. Zumindest ein Veteran. Und diesen einen Spot kannst du ganz gut durchrotieren, glaube ich. Dean Lowry hatte eine starke Season, der war eigentlich nicht so gut im Pass Rush. 2021 Karrierehöchstwert mit über 40 Pressures. Also der war letztes Jahr richtig on fire für seine Verhältnisse. Und du kannst gut, glaube ich, da diesen einen Spot durchrotieren und dann ist das eine starke Line mit Kenny Clark, Devonta Wyatt und Rotation. TJ Slayton zum Beispiel bringst du bei Rundowns, der ist gut gewesen gegen den Run in seiner Rookie-Season. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, Defensive Line hat sich nicht verschlechtert. Clark sieht das ähnlich.
Gerade mit denen, du musst ja auch immer noch gucken, das ist ja wieder eine Defense Line, die du nicht nur für sich nehmen kannst, sondern du musst ja die Linebacker noch dahinter dazusetzen, damit du da eine
auch ein Gesamtbild einfach hast.
Ich richtig.
Ne, und also. mit dem Pass Rush über die Edge Rusher, / Outside Linebacker, reicht es dann auch, wenn deine Front einfach, also deine Dreimann-Front stark gegen den Run ist.
Genau, und einfach massiv ist. Also.
Genau, und einfach massiv auftritt und an der Line dominiert. Und Linebacker, wenn wir dann von Edge reden, du hast Rashawn Gary.
Der ist krass. Also den fand ich schon bei Michigan krass und der hat es jetzt letztes Jahr richtig geschafft, wirklich mal outstanding nach vorne zu bringen.
Genau, letztes Jahr, also der war auch die Jahre davor gut, aber letztes Jahr war halt richtig gut.
Ja.
Ne, also 47 Pressures, ist damit immer 4 auf seiner Position in der NFL gewesen, 9,5 Sacks. Vorher hatte er zusammen in den beiden Jahren 7. Seine Pass-Rush-Win-Rate war 21,8%. Das heißt, er war nur hinter TJ Watt und Myles Jarrett. Und das ist...
Das ist meine Umgebung, wo du dich bewegen möchtest.
Genau, ist eine gute Gesellschaft. Und es war seine erste Season, wo er auch Fulltime-Starter war. Also er hat jedes Spiel gestartet. Und das hat er die Seasons davor nicht. Also da wird es potenziell eher besser. Ich glaube, er macht nochmal einen Step nach vorne. Ja, und Preston Smith auf der anderen Seite hatte auch 9 Sacks und 17 QB-Hits. Und ich glaube, da wird gerade der Rookie Kingsley Inagbare, wie auch immer, auch mit in die Rotation kommen. Und zwar bei Passing Downs. Weil der hat lange Arme, der ist explosiv. Der wird guten Pass-Rush in der Rotation mitbringen und wahrscheinlich auch seine Einsatzzeit kriegen. Also es gefällt mir. Und Inside, ja, Devondre Campbell, hätte das gedacht.
Ja,
also wer hätte das gedacht, dass der so eine Season hinlegt? Das ist die Inside-Präsenz, die Green Bay irgendwo brauchte. Green Bay hatte oft so ein bisschen Probleme auf Linebacker. Den haben sie jetzt gefunden in Campbell. Haben ihn auch bezahlt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so eine Ausreißer-Season für Campbell war. Glaube ich aber nicht. Von daher, ich meine, 146 Total Tackles, das ist schon krass. Plus 6, plus Interceptions, also der war ja nicht nur ein stumpfer Staubsauger hinter der Line.
Der war einfach überragender Linebacker letztes Jahr, da gibt es gar nichts zu meckern. Ja.
Meinst du, er bleibt auf dem Niveau?
Also vielleicht gibt es eine kleine Regression, aber ich glaube, dass gerade die Leute, das Umfeld um ihn herum ist besser geworden, deswegen kann er, glaube ich, auch noch weiter performen.
Ja, das Umfeld um ihn herum, kommen wir gleich zu Torbens. Dem anderen Georgia-Spieler, der, glaube ich, ein bisschen underrated war in der Defense.
Ey, wir haben ihn bei Football Quark, haben wir ihn hochgehabt.
Ja, vor allem, und es gab ja immer diesen, Kobe Dean ist besser. Ne, Kobe Dean wurde in der dritten Runde gedraftet.
Darum geht's nicht.
Hat also nämlich zu heißen, aber...
Das heißt erstmal gar nichts. Ja. Aber wir haben von Anfang an gesagt, Quay Walker, vom physischen Talent her, krasses Monster.
Er hat halt das Glück, dass er jetzt nicht in ein Team kommt, wo er direkt der Mike sein muss.
So, genau.
Weil das ist ganz klar Campbell. Und das heißt, du kannst ihn so einsetzen, dass er wirklich dieser athletische Linebacker ist, der auch mal den Tight End covert, den Running Back covert, so ein bisschen mehr der Off-Ball-Linebacker, der halt nicht diese Verantwortung für die ganze Defense trägt. Und ich glaube, dann kannst du ihn so als Schweizer Taschenmesser richtig gut einsetzen. Plus, er ist ein richtig sicherer Tackler. Also er räumt doch ab. Er hat in 15 Spielen nur 2 Missed Tackles gehabt am College. 2021. Und das ist immer noch die Kernkompetenz von einem Linebacker.
Absolut.
Seine Tackles machen. Also das Duo hat sich verstärkt. Und die Secondary ist geisteskrank gut.
Die ist geisteskrank gut, ohne dass man weiß, dass sie gut ist.
Also du weißt, dass Jerry Alexander krass ist, aber ich glaube, er kriegt immer, also wenn man jetzt einfach mal Leute fragt, so, wo würdet ihr Jerry Alexander, dann würde so 5, 6, 7 vielleicht.
Er ist schon, also für mich ist er immer Top 5.
Für mich ist er Top 3. Also 2020 hat er nur 353 Yards zugelassen bei 76 Targets mit 17 Pass Breaks ab.
Bei Tobi ist der Unterschied zwischen Platz 3 und 5 natürlich unfassbar groß.
Ja,
das ist ein richtiges Statement gewesen gerade.
Ja, das ist ein Statement. Naja, ich wollte mich jetzt nicht stark von dir abgrenzen, nur sagen, dass er bei mir Top 3 ist. Na, und das sehen die Packers aber auch.
Aber die Frage ist doch, wen hast du da noch? Das Ramsey? Ich habe White noch, Buffalo.
Denzel Ward.
Denzel Ward.
White, hätte, White ist nicht vor ihm.
Nee, für, die sind für mich alle ein Tier als
Top 5. Ach so, ja, okay.
Und ich finde White krass.
Bei Ramsey, der lebt halt auch immer ein bisschen von seiner Medienpräsenz.
Ja, klar.
Also er drängt sich auch, also er will dir, er vermittelt dir auch, dass er gefälligst die Nummer 1 ist. Ich finde Denzel Ward halt auch echt, ja, ja, Top 3, Top 5, scheißegal. Also, ah, 1 Euro ins, ich muss 1 Euro spenden.
Tadam.
Katsching. Also Jair Alexander auf jeden Fall Nummer 1 Corner und Elite Lockdown Cornerback vor allem. Also nicht nur schematisch, sondern den stellst du auf die 1. Dann hast du Eric Stokes, den viele als Reach bezeichnet haben, der aber unglaublich gut war in seiner Rookie-Season.
Das finde ich eigentlich immer so spannend. Den hat man als Reach bezeichnet, jetzt hat er abgeliefert und keiner würde ihn mehr als Reach bezeichnen.
Aber es ist auch, man räumt auch nicht gern Fehler ein, ne?
Nee, aber keiner sagt jetzt, oh, da haben wir uns geirrt, sondern man nimmt das jetzt so schweigend hin und sagt so, ne? Aber prinzipiell, die Packers haben alles richtig gemacht, den an der Stelle zu nehmen, weil er war ein guter Spieler und damit war er auch seine Position wert und kein Reach.
Ja, genau. Scheiß drauf, was da irgendwelche Katsching, was da irgendwelche Draft-Networks sagen. So, aber sie werden jetzt keinen Artikel machen mit, ja, wir haben uns geirrt, Eric Stokes.
Entschuldigung, ist nice. Eric.
Ja, genau. So, das wird halt nicht passieren. Ja. Und er hat unglaublich stark performt, gerade gegen in Press-Coverage. Und dann hast du noch Rasul Douglas, wo ich gedacht hätte, dass der sich ein neues Team sucht, weil der hat Alexander eigentlich ganz gut ersetzt und ist ja jetzt langfristig gesehen die Nummer 3.
Ich weiß bei Stokes nicht, kann er nicht auch Slot spielen?
Das ist halt so das Ding, aber ich glaube, die haben beide das Ziel Outside Corner, weil als Cornerback willst du ja Outside Cornerback sein.
Natürlich, aber die können, also aber ich glaube, die sind halt alle drei so flexibel, dass sie auch zu dritt aufs Feld können.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist das ja auch das, vielleicht das krasseste Cornerback-Trio der Liga. Weil wer hat so einen starken Nummer 3 Cornerback? Ich hätte nur gedacht, Rasul Douglas wird von irgendeinem Team bezahlt.
Ja.
Ne? Letztes Jahr die meisten Snaps gespielt in der Defense oder zumindest in der Secondary, hatte 5 Interceptions, Turnover-Leader in dem Team. Hat Alexander bestmöglich vertreten und das ist eigentlich so ein Moment, wo irgendein Team auf die Bühne tritt und sagt,
okay, bei uns kannst du die 1 sein.
So Jacksonville, so hier hast du Geld, so, ja, wir haben so viel, nimm. Mhm. Wo dann die Packers sagen, ja gut, wir haben Alexander, wir haben Eric Stokes und draften mal noch einen. So, ne? Ja. Das überrascht mich, aber das ist ja in dem Fall für die Packers jetzt hier gut, dass du 3 Cornerbacks hast, die in irgendeiner Statistik ligaweit Elite waren.
Und du kannst nicht zu viele Cornerbacks haben.
Nein,
so, es geht
gerade nicht in der modernen NFL.
Ja.
So, und dann hast du noch 2 Safeties, die komplett unterm Radar fliegen.
Ja.
Adrian Amos, ich so mal so, ja, der ist gut, okay, ja. Das ist PFFs Nummer 1 All-Around Safety. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Also
würde ich jetzt nicht, aber ich finde ihn auch gut.
Ja, das Ding ist, er hat halt selten so splashy Plays. Aber er hat etwas, was sehr wichtig für ein Safety ist. Er ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und als Safety musst du eine Menge Gras covern. Und manchmal reicht es einfach, wenn du an der richtigen Stelle bist, zur richtigen Zeit und dann wirft ein Quarterback da nicht hin. Das sieht nur keiner. Und das kriegt er gut hin?
Gut, aber ich bin ja auch noch Fan, deswegen sage ich trotzdem nein.
Okay. So oder so, er ist auf jeden Fall, vielleicht ist er, weil die Gesellschaft, von der wir reden, ist dann Harrison Smith. Ja. Gut, Harrison Smith ist jetzt inzwischen noch alt, also wahrscheinlich ist Amos besser. Aber auch Micah Hyde oder John Poyer. Ja, muss ich sagen, so. Schwierig,
aber
schwierig.
Ja, die beiden finde ich vielleicht noch besser, aber das ist für mich auch das beste Safety-Duo. Oder
genau.
Vielleicht die beiden Jungs von Denver mit Justin Simmons.
Ja, aber Hyde und Power ist halt so gefährlich, dass sie beide so Hybride sind.
Genau, die können halt beide bei alles.
So. Du weißt halt nie, wer steht jetzt hinten, wer ist jetzt vorne in der Box. Du kannst dich ja hin und her bewegen. Super schwer, stelle ich mir zumindest super schwer vor, für einen OC gegen die einen Gameplan zu entwickeln. So, und bei den Packers hast du es eher ein bisschen klassischer. Also du hast Adrian Amos. Ja, All-Around-Safety, aber schon eher an der Box vorne. Und wird dort dann halt vielseitig eingesetzt. Und dann hast du halt noch Daniel Savage, der ist eher so der Ballhawk, stark in Man-Coverage, auch im Slot gegen die Slot-Receiver. Und dann eher der, der tief steht und Single-High spielt oder halt in tiefen Zonen bespielt. Und die Kombi ist unglaublich gut. Also diese Secondary insgesamt super stark. Und das ist auch so ein bisschen für mich der X-Faktor bei den Packers. Es wäre jetzt einfach zu sagen, die Receiver. Aber auch diese ganzen etwas underrated Defense-Spieler. So.
Nenn mal einen Namen.
Adrian Amos,
ja.
Daniel Savage zusammengenommen als Safety-Duo, finde ich stark underrated.
Ja, die sind definitiv
so underrated. So habe ich in der Vorbereitung selber gesagt, okay, krass, okay. Heftig. Dann hast du die beiden aus der Georgia's Defense gedraftet, die in der Defense die, also underratedesten, wie sagt man das? Die am wenigsten.
Ja, die am wenigsten beachtetsten.
Beachtetsten in Wyatt und Quay Walker. Weil da ist dann doch eher Davis und Dean, die da die Aufmerksamkeit bekommen haben. Die Summe an diesen Spielern, auch so ein Eric Strokes, der dann vielleicht immer noch so als Reach irgendwo rumgeistert.
Okay, Tobi, du hast jetzt gerade 5 von 11 Startern genannt.
Na also, passt doch.
Also das kann ja schon mal kein X-Faktor sein in dem Sinne. Du musst dich auf einen Namen pro Unit einigen.
Na gut, ich wollte darauf hinaus, dass die Defense in ihr...
Wir wissen, worauf du hinaus wolltest. Okay. Du sollst einen X-Faktor nennen. Das gut, ist,
okay.
Wir haben hier
okay,
Regeln.
Okay, dann gehe ich doch mit Receiver. Dann ist es doch Christian
Watson. Verstehe dich, bei der Packers Defense es ist super schwer, einen Spieler hervorzuheben, weil die sind alle gut. Also ich sag jetzt mal, jetzt ganz blöd gesprochen, da ist jetzt keiner richtig Elite in dem Sinne vom Image her, obwohl Alexander
aber und selbst der ja in dieser Gesellschaft genau, irgendwo dann wieder doch der ist, den man vielleicht als Letztes nennt.
Genau. Ja. Und deswegen ist es super schwer, da Leute hervorzuheben.
Ja, ich freue mich, dass du meinen Punkt anerkennst, aber gut, ein Spieler, Christian Watson, kann er die Nummer 1 werden? Das ist
tatsächlich eine Frage.
Er muss wahrscheinlich die Nummer 1 werden, weil ich glaube, Allen Lazard wird absteppen, weil er einfach mehr Bälle bekommt.
Ja, aber er wird kein besserer Spieler, er kriegt nur mehr Bälle.
Ja.
So
und dann, aber gut, na gut, es gibt natürlich den Robert Tonyan, der wird natürlich
seine 10 Touchdowns machen.
Wo man sagen muss, die Packers haben halt auch wirklich, also das verstehe ich nicht, ne? Um da nochmal, wir haben noch nicht über die Titans gesprochen, ein Satz, ne? Die haben niemanden geholt.
Weil sie Vertrauen in Tonyan haben.
Scheinbar. Ganz klar. Niemand gedraftet, niemand über Free Agency. Also entweder sie vertrauen Robert Tonyan oder Josiah DeGuara.
Oder Matt LeFleur sagt, wir spielen nicht mehr mit Tight End.
Oder wir spielen nicht mehr mit Tight End. Und DeGuara hatte auch Flashes, aber ich habe ja schon einen Tight End, den ich overhype in diesem Team, deswegen lasse ich das. Und Marcellus Lewis ist alt und nur
Blocker. Meinst du, sie hätten Firkser verpflichten sollen?
Oh, das wäre eine fiese Kombi gewesen. Ja. Da hättest du mich wahrscheinlich bei jedem Packers-Spiel drauf festgenagelt. Ach, Firkser und Tonyan, wie gut waren die beiden denn? Oh, 20 Yards jeder und 0 Touchdowns? Mal wieder, Tobi?
Aber 40 Yards Tight End ist schon fast okay.
Ah, wäre fast schon okay. Okay, aber von daher kommen wir zum Rekord. Ich sag, sie verschlechtern sich. 12-5.
Ja, ich bin bei 11-6. Also ich bin bei 11-6. Ich bin und... ich wollte eigentlich 10-7 sagen, aber es wäre mir zu krass.
Man traut es sich nicht.
Man traut es sich nicht so krass gegen die Packers zu setzen. Mhm. Deswegen wollen wir unsere Division nochmal durchgehen. Ich habe die Bears jetzt aber nochmal runtergestuft. Ich habe gerade gesagt, dass ich sie bei 3-14 habe. Ich habe es jetzt auf 2-15 gesetzt.
Okay.
Dann habe ich die Lions bei 8-9, Minnesota Vikings bei 10-7 und die Green Bay Packers bei 11-6.
Okay. Ja, ich lasse die Chicago Bears jetzt bei 3-14. Detroit Lions bei 7-10, Minnesota Vikings bei 9-8 und Green Bay Packers bei 12-5.
Das war die NFC North. Wenn euch diese Folgen gefallen, lasst uns ein Like bei Instagram da, sagt all euren Freunden, die Fans dieser Teams, bewertet uns bei Spotify und unterstützt uns gern bei Patreon. Das letzte Wort hast wie immer du.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.